Kapitel 1. Wie wir das Buch Mormon erhalten haben. Als Joseph Smith 14 Jahre alt war, behaupteten viele Kirchen, sie seien die wahre Kirche. Darum wusste er nicht, welcher Kirche er sich anschließen sollte. Eines Tages las Joseph Smith in der Bibel Jakobus 1,5. Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Joseph wusste nicht, welche Kirche die richtige war. Darum beschloss er, Gott danach zu fragen. An einem Frühlingsmorgen ging Joseph in einen kleinen Wald nahe bei seinem Elternhaus, um zu beten. Als er sich hinkniete und anfing zu beten, versuchte der Satan, ihn davon abzuhalten. Joseph betete noch inständiger und bat den Vater im Himmel um Hilfe. Der Vater im Himmel und Jesus Christus erschienen Joseph in einer Lichtsäule. Der Vater im Himmel zeigte auf Jesus und sagte: "Dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre." Joseph fragte, welcher Kirche er sich anschließen solle. Jesus sagte ihm, sie seien alle falsch und er solle sich keiner anschließen. Als Joseph einigen Leuten erzählte, was er gesehen und gehört hatte, da lachten sie ihn aus. Die Geistlichen der vielen Kirchen an seinem Ort verfolgten ihn. 3 Jahre vergingen. Eines Abends betete Joseph und bat um Vergebung für seine Sünden. Er fragte, was er nun tun solle. Da erschien ein Engel, der Moroni hieß, und erzählte Joseph von einem Buch, das auf goldenen Platten geschrieben war. Joseph sollte das, was auf diesen Platten stand, in die englische Sprache übersetzen. Als Moroni wieder fort war, dachte Joseph über das nach, was er gehört hatte. Moroni kam in dieser Nacht noch 2-mal zu ihm. Am nächsten Tag stieg Joseph auf den Hügel Cromora, den er in einer Vision gesehen hatte. Dort fand er einen großen Stein. Er schob einen Stock unter den Stein und stemmte ihn damit hoch. Unter dem Stein war eine Steinkiste. Als Joseph hineinschaute, sah er die goldenen Platten. Moroni erschien und sagte, dass Joseph die Platten noch nicht herausnehmen dürfe. Er solle 4 Jahre lang immer zur gleichen Zeit zu dem Hügel kommen. Joseph tat das auch. Und jedes Mal, wenn er hinkam, belehrte ihn Moroni. Nach 4 Jahren durfte Joseph die Platten endlich herausnehmen. Er benutzte den Urim und Thummim, um einen Teil der Platten zu übersetzen. Joseph hatte Helfer, die die Worte niederschrieben, die er von den goldenen Platten übersetzte. Dann brachte Joseph die Übersetzung zu einem Drucker und ließ sie als Buch drucken. Dieses Buch heißt Buch Mormon. Es handelt von Leuten, die vor vielen Jahren in Amerika gelebt haben. Es handelt auch von Jesus Christus, dem Sohn Gottes.
Kapitel 2. Lehi warnt die Menschen. Die meisten Menschen, die 600 Jahre vor der Geburt Christi in Jerusalem wohnten, waren schlecht. Gott schickte Propheten zu ihnen, die ihnen sagten, dass sie umkehren sollten, aber die Leute wollten nicht auf sie hören. Lehi war ein Prophet. Er betete darum, dass die Leute umkehrten und sich änderten. Als er so betete, erschien ihm eine Feuersäule. Gott sprach zu Lehi und zeigte ihm vieles. Als Lehi wieder zu Hause war, hatte er eine Vision. Er sah Gott, der von vielen Engeln umgeben war. Die Engel sangen und lobten Gott. In dieser Vision erhielt Lehi ein Buch, in dem stand, was in Zukunft geschehen sollte. Er las, dass Jerusalem zerstört werden sollte, weil die Leute so schlecht waren. Lehi sagte zu den Menschen, Jerusalem werde zerstört werden. Er sagte ihnen auch, dass Jesus kommen werde. Die Leute wurden wütend und versuchten, Lehi zu töten, aber der Herr beschützte ihn.
Kapitel 3. Lehi geht von Jerusalem fort. Der Herr freute sich über Lehi. Eines Nachts redete er in einem Traum zu ihm. Er gebot Lehi, mit seiner Familie von Jerusalem fortzugehen. Lehi gehorchte dem Herrn. Lehis Familie packte Lebensmittel und Zelte ein. Dann verließen sie ihr Haus und ihr Gold und Silber und zogen in die Wildnis. Lehis Frau hieß Saria. Sie und Lehi hatten 4 Söhne, Laman, Lemuel, Sam und Nephi. Nach 3 Tagen schlugen sie ihre Zelte in einem Tal an einem Fluss auf. Lehi baute aus Steinen einen Altar und brachte Gott ein Opfer dar. Er dankte Gott dafür, dass er seine Familie vor der Vernichtung bewahrt hatte. Lehi gab dem Fluss den Namen Laman. Das Tal nannte er Lemuel. Er wollte gern, dass seine Söhne so wie der Fluss und das Tal sein sollten, indem sie sich beständig zu Gott wandten und standhaft die Gebote befolgten. Laman und Lemuel dachten, dass es dumm von ihrem Vater war, Jerusalem und ihren Reichtum zu verlassen. Sie glaubten nicht, dass Jerusalem zerstört werden würde. Nephi wollte gern das verstehen, was Lehi gesehen hatte. Er betete, weil er wissen wollte, ob es richtig war, dass sie Jerusalem verlassen hatten. Jesus Christus erschien Nephi und sagte ihm, dass alles stimme, was Lehi gesagt hatte. Nephi glaubte und lehnte sich nicht auf wie Laman und Lemuel. Nephi berichtete seinen Brüdern, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Sam glaubte Nephi, aber Laman und Lemuel wollten nicht glauben. Der Herr verhieß Nephi, er werde wegen seines Glaubens gesegnet werden. Er sollte der Führer seiner Brüder werden.
Kapitel 4, die Messingplatten. Lehi sagte zu Nephi, der Herr wünsche, dass er mit seinen Brüdern nach Jerusalem zurückkehren solle. Sie sollten von einem Mann, der Laban hieß, die Messingplatten holen. Auf den Messingplatten standen wichtige Aufzeichnungen, die von Lehis Vorfahren berichteten. Es stand auch darauf, was Gott durch seine Propheten offenbart hatte. Laman und Lemuel wollten nicht zurückgehen, um die Messingplatten zu holen. Sie sagten, das sei zu schwer für sie. Sie glaubten nicht an den Herrn. Nephi wollte dem Herrn gehorchen. Er wusste, dass der Herr ihm und seinen Brüdern helfen würde, die Messingplatten von Laban zu bekommen. Laman, Lemuel, Sam und Nephi kehrten nach Jerusalem zurück, um die Messingplatten zu holen. Laman ging zu Laban und bat ihn um die Platten. Laban wurde zornig und wollte Laman die Messingplatten nicht geben. Er wollte ihn sogar umbringen, aber Laman entkam. Laman erzählte seinen Brüdern, was geschehen war. Er hatte Angst und wollte aufgeben. Er wollte zu ihrem Vater in die Wildnis zurückkehren. Nephi wollte nicht ohne die Messingplatten zurückkehren. Er sagte zu seinen Brüdern, wenn ihr Glaube stark genug wäre, dann würden sie die Messingplatten erlangen. Nephi und seine Brüder gingen in ihr altes Haus in Jerusalem und holten Gold und Silber, das sie gegen die Platten eintauschen wollten. Sie zeigten Laban ihre Schätze und boten sie ihm für die Platten an. Als Laban ihr Gold und Silber sah, wollte er es für sich behalten und warf die Brüder hinaus. Laban befahl seinen Knechten, Lehis Söhne zu töten. Aber Nephi und seine Brüder liefen fort und versteckten sich in einer Höhle. Laban behielt ihr Gold und ihr Silber. Laman und Lemuel waren wütend auf Nephi. Sie schlugen ihn und Sam mit einem Stock. Da erschien ein Engel und sagte, Laman und Lemuel sollten aufhören. Er versprach, dass der Herr ihnen helfen werde, die Platten zu erlangen. Er sagte auch, dass Nephi später der Führer seiner Brüder werden würde. Nephi sagte zu seinen Brüdern, sie sollten an den Herrn glauben und sich nicht vor Laban und seinen Männern fürchten. Er machte ihnen Mut, noch einmal nach Jerusalem zu gehen. In dieser Nacht versteckten Nephis Brüder sich vor der Stadtmauer, während Nephi in die Stadt schlich. Er ging zu Labans Haus. Als Nephi in die Nähe von Labans Haus kam, sah er einen Betrunkenen auf der Erde liegen. Es war Laban. Nephi sah Labans Schwert und hob es auf. Der Heilige Geist sagte ihm, er solle Laban töten, aber Nephi wollte das nicht. Der Heilige Geist gebot Nephi noch einmal, Laban zu töten, damit er die Messingplatten holen konnte. Lehis Familie brauchte die Platten, damit sie das Evangelium lernen konnte. Nephi gehorchte dem Heiligen Geist und tötete Laban. Dann zog er Labans Kleider an und nahm seine Waffen. Nephi ging in Labans Haus und traf dort Zoram, Labans Knecht. Nephi sah aus wie Laban und seine Stimme klang auch wie Labans Stimme. Er befahl Zoram, die Messingplatten zu holen. Weil Zoram dachte, dass Nephi Laban sei, gab er ihm die Platten. Nephi sagte, Zoram solle ihm folgen. Laman, Lemuel und Sam sahen Nephi kommen und bekamen einen Schreck, weil sie dachten, es sei Laban. Sie wollten weglaufen, blieben aber stehen, als Nephi sie rief. Als Sora merkte, dass Nephi gar nicht Laban war, wollte er fortlaufen. Aber Nephi hielt ihn fest und versprach ihm, dass sie ihm nichts tun würden, wenn er mit ihnen in die Wildnis käme. Soram willigte ein, und Nephi und seine Brüder kehrten mit ihm und den Messingplatten zu Lehi und Saria zurück. Sie gaben Lehi die Messingplatten. Er und Saria waren froh, dass ihre Söhne heil zurückgekommen waren. Sie dankten Gott dafür. Lehi las, was auf den Messingplatten stand. Sie enthielten Berichte über Adam und Eva und die Erschaffung der Welt. Auch die Worte vieler Propheten standen darauf. Lehi und Nephi waren froh, dass sie dem Herrn gehorcht hatten und die Messingplatten erlangt hatten. Lehis Familie packte die Messingplatten ein. Sie wollten sie mitnehmen, damit sie ihre Kinder in den Geboten unterweisen konnten, die auf den Platten standen.
Kapitel 5: Die Reise durch die Wildnis. Der Herr wollte, dass Lehis Söhne Frauen heirateten, die ihre Kinder im Evangelium unterrichteten. Er gebot Lehi, seine Söhne nach Jerusalem zurückzuschicken, um Ishmaels Familie zu holen. Nephi und seine Brüder kehrten nach Jerusalem zurück. Sie sagten Ishmael, was der Herr von ihm wollte, und Ishmael glaubte ihnen. Er und seine Familie gingen mit Lehis Söhnen. Während sie in der Wildnis unterwegs waren, wurden Laman und Lemuel und einige von Ishmaels Familie zornig. Sie wollten nach Jerusalem zurückkehren. Nephi erinnerte Laman und Lemuel an alles, was der Herr für sie getan hatte. Er forderte sie auf, mehr Glauben zu haben. Sie waren ärgerlich auf Nephi, gingen aber nicht nach Jerusalem zurück. Später heirateten Nephi seine Brüder und Soram, Ishmaels Töchter. Der Herr gebot Lehi, seine Reise fortzusetzen. Am nächsten Morgen fand Lehi vor seinem Zelt eine Messingkugel. Sie wurde Liahona genannt und zeigte ihnen in der Wildnis den Weg. Lehis Familie trug Nahrung und Saatgut zusammen und packte ihre Zelte. Sie reisten viele Tage lang durch die Wildnis. Der Liahona zeigte ihnen den Weg. Nephi und seine Brüder jagten unterwegs mit Pfeil und Bogen wilde Tiere, damit sie zu essen hatten. Dann zerbrach Nephis Bogen aus Stahl. Die Bögen seiner Brüder hatten schon ihre Spannkraft verloren. So konnten sie keine wilden Tiere mehr erlegen und alle waren hungrig. Laman und Lemuel waren wütend. Nephi machte sich einen Bogen aus Holz. Er fragte seinen Vater, wohin er gehen solle, um zu jagen. Und Lehi fand auf dem Liahona Anweisungen. Nephi richtete sich danach und erlegte wilde Tiere. Der Liahona funktionierte nur, wenn Lehis Familie gläubig, eifrig und gehorsam war. Nephi kehrte mit den erlegten Tieren zurück und alle waren froh, dass sie etwas zu essen bekamen. Es tat ihnen leid, dass sie ärgerlich gewesen waren und sie dankten Gott dafür, dass er sie gesegnet hatte. Die Reise war nicht leicht. Oft war Lehis Familie müde, hungrig und durstig. Ishmael starb und seine Töchter waren sehr traurig. Sie murrten gegen Lehi. Laman und Lemuel murrten auch. Sie glaubten nicht, dass der Herr zu Nephi gesprochen hatte. Sie wollten Lehi und Nephi töten und nach Jerusalem zurückkehren. Da sprach die Stimme des Herrn zu ihnen. Sie gebot ihnen, nicht zornig auf Lehi und Nephi zu sein. Laman und Lemuel kehrten um. Lehis Familie setzte ihre schwierige Reise fort. Gott half ihnen und machte sie stark. Kinder wurden geboren. Lehi und Saria bekamen noch zwei Söhne, die sie Jakob und Josef nannten. Nach 8 Jahren in der Wildnis kam Lehis Familie ans Meer. Hier gab es so viele Früchte und Honig, dass sie dem Land den Namen Überfluss gaben.
Kapitel 6: Lehis Traum. Lehi erzählte seiner Familie von einer wichtigen Vision, die er in einem Traum gehabt hatte. Dieser Traum machte ihn wegen Nephi und Sam froh, aber wegen Laman und Lemuel traurig. In dem Traum sah Lehi einen Mann in einem weißen Gewand, der ihn aufforderte, ihm zu folgen. Lehi folgte dem Mann in eine finstere und trostlose Wildnis. Nachdem sie viele Stunden im Finstern gewandert waren, betete Lehi um Hilfe. Dann sah er einen Baum mit einer weißen Frucht. Sie war süß und machte alle froh, die davon aßen. Lehi aß von der Frucht und sie erfüllte ihn mit Freude. Er wollte, dass seine Familie auch davon essen sollte, weil er wusste, dass sie dadurch auch froh würde. Lehi sah in der Nähe des Baumes einen Fluss. An der Quelle des Flusses sah er Saria, Sam und Nephi. Lehi rief seiner Frau und seinen Söhnen zu, sie sollten auch kommen und von der Frucht essen. Saria, Sam und Nephi kamen und aßen von der Frucht, aber Laman und Lemuel wollten nicht. Lehi sah auch eine eiserne Stange und einen engen und schmalen Pfad, die zu dem Baum führten. Er sah viele Menschen, die zu dem Pfad hingingen, aber weil ein finsterer Nebel aufstieg, kamen einige vom Weg ab und verirrten sich. Andere hielten sich an der eisernen Stange fest und erreichten trotz der Finsternis den Baum. Dort aßen sie von der Frucht. In einem großen und geräumigen Gebäude auf der anderen Seite waren Leute, die diejenigen, die von der Frucht aßen, auslachten. Deswegen schämten sich manche, die die Frucht gegessen hatten, und gingen von dem Baum fort. Lehi sah in seinem Traum viele Menschen. Manche hielten sich an der eisernen Stange fest und gelangten durch die Finsternis zu dem Baum. Andere gingen in das große Gebäude oder ertranken im Fluss oder verirrten sich. Laman und Lemuel wollten nicht von der Frucht essen. Lehi machte sich ihretwegen Sorgen. Er bemühte sich, ihnen zu helfen, Gottes Gebote zu befolgen.
Kapitel 7. Ein Schiff wird gebaut. Nachdem Lehis Familie viele Tage am Meer gelagert hatte, sprach der Herr zu Nephi. Er gebot ihm, ein Schiff zu bauen, mit dem seine Familie in das verheißene Land fahren sollte. Nephi wusste nicht, wie man ein Schiff baut, aber der Herr sagte, er werde es ihm zeigen. Er erklärte Nephi, wo er Erz finden könne, um die Werkzeuge herzustellen, die er brauchte. Laman und Lemuel lachten Nephi aus, weil er ein Schiff bauen wollte. Sie glaubten nicht, dass der Herr es ihm erklärt hatte. Sie wollten ihm auch nicht helfen. Nephi sagte zu Laman und Lemuel, sie sollten umkehren und nicht so rebellisch sein. Er erinnerte sie daran, dass sie einen Engel gesehen hatten. Er sagte ihnen auch, dass Gott allmächtig ist und alles kann. Laman und Lemuel waren zornig auf Nephi und wollten ihn ins Meer werfen. Als sie auf Nephi zukamen, verbot er ihnen, ihn anzufassen, weil er von der Macht Gottes erfüllt war. Laman und Lemuel fürchteten sich noch viele Tage lang. Dann sagte der Herr zu Nephi, er solle Laman und Lemuel berühren. Als Nephi das tat, erfüllte der Herr sie mit Entsetzen. Nun wussten sie, dass die Macht Gottes mit Nephi war. Nephi sagte zu Laman und Lemuel, sie sollten ihren Eltern und Gott gehorchen. Wenn sie das täten, würden sie gesegnet werden. Laman und Lemuel kehrten um und halfen Nephi beim Bau des Schiffes. Nephi stieg oft auf den Berg und betete um Hilfe. Der Herr zeigte ihm, wie man ein Schiff baut. Als das Schiff fertig war, sahen Nephi und seine Brüder, dass es ein gutes Schiff war. Sie dankten Gott für seine Hilfe.
Kapitel 8. Lehi und seine Familie fahren über das Meer. Der Herr gebot Lehi, mit seiner Familie auf das Schiff zu gehen, das sie gebaut hatten. Sie nahmen auch Obst, Fleisch und Honig mit und dazu Saatgut, das sie im verheißenen Land aussäen wollten. Ein starker Wind trieb das Schiff zum verheißenen Land. Laman und Lemuel und einige andere benahmen sich sehr schlecht. Als Nephi sie aufforderte, damit aufzuhören, wurden sie wütend und banden ihn mit Stricken. Weil sie so schlecht waren, funktionierte der Liahona nicht mehr. Sie wussten nicht, wohin sie das Schiff steuern sollten. Ein schlimmer Sturm erhob sich und trieb das Schiff 3 Tage lang zurück. Lehi bat Laman und Lemuel, Nephi loszubinden, aber sie hörten nicht auf ihn. Da wurden Lehi und Saria vor Kummer krank. Nephis Frau und seine Kinder weinten. Sie baten Laman und Lemuel, Nephi loszubinden, aber die beiden taten es nicht. Am 4. Tag wurde der Sturm noch stärker. Das Schiff war nahe daran zu sinken. Laman und Lemuel wussten, dass Gott den Sturm geschickt hatte. Sie hatten Angst, dass sie ertrinken würden. Schließlich kehrten Laman und Lemuel um und banden Nephi los. Nephi hatte sich nicht beklagt, obwohl seine Handgelenke und seine Knöchel sehr geschwollen und von den Stricken wundgescheuert waren. Nun nahm Nephi den Liahona und dieser funktionierte wieder. Nephi betete und der Sturm legte sich. Das Meer wurde ruhig. Nephi steuerte das Schiff und es fuhr wieder nach dem verheißenen Land.
Kapitel 9. Eine neue Heimat im verheißenen Land. Lehi und seine Familie fuhren mit dem Schiff über den Ozean und kamen im verheißenen Land an. Dort schlugen sie ihre Zelte auf. Sie bebauten den Boden und säten die Samen aus, die sie mitgebracht hatten. Als sie durch ihr neues Land zogen, fanden sie viele verschiedene Tiere. Sie fanden auch Gold, Silber und Kupfer. Gott gebot Nephi, aus Erz Platten anzufertigen und darauf zu schreiben. Nephi schrieb über seine Familie und ihre Reise. Er schrieb auch Gottes Wort auf. Lehi wurde alt. Bevor er starb, sprach er noch mit seinen Söhnen und sagte ihnen, dass sie Gottes Gebote befolgen sollten. Er segnete auch seine Enkelkinder. Als Lehi gestorben war, wurden Laman und Lemuel zornig auf Nephi und wollten ihn töten. Sie wollten nicht, dass ihr jüngerer Bruder sie führte. Der Herr gebot Nephi, die Rechtschaffenden in die Wildnis zu führen. Sie reisten viele Tage lang und blieben dann in einem Land, das sie Nephi nannten. Alle, die mit Nephi gegangen waren, gehorchten Gott. Sie arbeiteten fleißig und wurden gesegnet. Nephi lehrte sein Volk, mit Holz und Erz zu arbeiten, und sie bauten einen schönen Tempel. Die Anhänger Lamans und Lemuels nannten sich Lamaniten. Sie bekamen eine dunkle Haut. Gott verfluchte sie wegen ihrer Schlechtigkeit. Die Lamaniten wurden träge und wollten nicht arbeiten. Diejenigen, die Nephi nachfolgten, nannten sich Nephiten. Die Lamaniten hassten die Nephiten und wollten sie töten.
Kapitel 10: Jakob und Scherem. Bevor Nephi starb, übergab er die Platten, auf die er geschrieben hatte, seinem jüngeren Bruder Jakob. Jakob war ein rechtschaffender Mensch. Nephi sagte zu Jakob, er solle das aufschreiben, was den Menschen hilft, an Jesus Christus zu glauben. Nephi übertrug Jakob die Vollmacht, in der Kirche Priester zu sein und die Nephiten das Wort Gottes zu lehren. Nach Nephis Tod wurden viele Nephiten schlecht. Jakob unterwies das Volk und forderte es auf, von dem Schlechten umzukehren, was es tat. Ein schlechter Mann, der Scherem hieß, ging unter den Nephiten umher und sagte ihnen, sie sollten nicht an Jesus Christus glauben. Scherem sagte, dass es keinen Christus geben würde. Viele Leute glaubten ihm. Jakob lehrte die Menschen, an Christus zu glauben. Scherem wollte mit Jakob streiten und ihn überzeugen, dass es keinen Christus geben werde. Aber Jakobs Glauben an Jesus Christus war nicht zu erschüttern. Er hatte Engel gesehen und die Stimme des Herrn gehört. Darum wusste er, dass Jesus kommen würde. Der Heilige Geist war bei Jakob, als dieser Scherem Zeugnis von Jesus Christus gab. Scherem wollte ein Zeichen haben. Jakob sollte ihm beweisen, dass es einen Gott gibt. Er wollte ein Wunder sehen. Jakob wollte Gott nicht um ein Zeichen bitten. Er sagte, Scherem wisse bereits, dass das, was Jakob lehrte, wahr sei. Jakob sagte weiter, wenn Gott Scherem schlage, so sei das ein Zeichen für die Macht Gottes. Scherem fiel sofort zu Boden. Er konnte viele Tage lang nicht aufstehen. Scherem war ganz schwach und wusste, dass er sterben würde. Er rief das Volk zusammen. Er sagte ihnen, dass er gelogen habe. Er sagte, sie sollten an Jesus Christus glauben. Nachdem Scherem das zum Volk gesagt hatte, starb er. Die Menschen spürten die Macht Gottes und fielen zu Boden. Die Menschen fingen an, umzukehren und in der Schrift zu lesen. Sie lebten in Liebe und Frieden. Jakob war sehr froh und wusste, dass Gott seine Gebete erhört hatte.
Kapitel 11: Enos. Enos war Jakobs Sohn. Als sein Vater gestorben war, hatte er die Platten und schrieb darauf. Eines Tages war Enos im Wald auf der Jagd. Er dachte über das nach, was sein Vater gelehrt hatte, und wünschte sich, dass seine Sünden vergeben würden. Enos kniete nieder und betete zu Gott. Er betete den ganzen Tag lang. Und als es Nacht wurde, betete er immer noch. Gott sagte zu Enos, dass ihm seine Sünden wegen seines Glaubens an Jesus Christus vergeben seien. Nun wünschte Enos sich, dass der Herr die Nephiten segnete. Er betete für sie und der Herr sagte, er werde sie segnen, wenn sie seine Gebote befolgten. Enos wünschte sich auch, dass der Herr die Lamaniten segnete. Er betete mit großem Glauben und der Herr versprach, seine Bitte zu erfüllen. Die Lamaniten kämpften zwar gegen die Nephiten und wollten ihre Aufzeichnungen vernichten, aber Enos betete, dass sie ein rechtschaffendes Volk werden würden. Enos betete auch darum, dass die Berichte, die er führte, bewahrt blieben. Der Herr versprach, dass er den Lamaniten eines Tages die Lehren geben werde, die auf den Platten standen. Enos predigte den Nephiten. Er wünschte sich, dass sie an Gott glaubten und seine Gebote befolgten. Die Nephiten versuchten, den Lamaniten das Evangelium zu predigen, aber diese wollten nicht zuhören. Die Lamaniten hassten die Nephiten. Enos verbrachte sein ganzes Leben damit, die Nephiten über Jesus und das Evangelium zu belehren. Er liebte Gott und diente ihm sein Leben lang.
Kapitel 12 König Benjamin. König Benjamin war ein König der Nephiten. Er war ein rechtschaffener Mensch. Mit der Hilfe anderer rechtschaffener Menschen brachte er dem Land Frieden. Als König Benjamin alt geworden war, wollte er zu seinem Volk sprechen. Er wollte ihnen sagen, dass sein Sohn Mosia der nächste König sein sollte. Aus dem ganzen Land kamen die Leute herbei und versammelten sich am Tempel. Sie stellten ihre Zelte so auf, dass der Eingang auf den Tempel gerichtet war. König Benjamin sprach von einem Turm aus, damit alle ihn hören konnten. Er sprach darüber, dass er sich sehr bemüht habe, seinem Volk zu dienen. Er sagte, dass man Gott dient, indem man seinen Mitmenschen dient. König Benjamin forderte sein Volk auf, die Gebote Gottes zu halten. Wer die Gebote befolgt, wird glücklich und darf eines Tages bei Gott leben. König Benjamin sagte auch, dass Jesus Christus bald auf der Erde geboren werde. Seine Mutter werde Maria heißen. Jesus werde Wunder tun. Er werde die Kranken heilen und die Toten zum Leben erwecken. Die Blinden würden wieder sehen und die Tauben wieder hören können. Jesus werde auch für die Sünden aller Menschen leiden und sterben. Wer umkehre und an Jesus glaube, werde Vergebung seiner Sünden erhalten. König Benjamin sagte den Nephiten, dass schlechte Menschen Jesus schlagen und dann kreuzigen würden. Nach 3 Tagen sollte Jesus auferstehen. Als König Benjamin gesprochen hatte, fielen die Nephiten zu Boden. Sie bereuten ihre Sünden und wollten umkehren. Sie glaubten an Jesus Christus und beteten um Vergebung. Da erfüllte der Heilige Geist ihr Herz und sie wussten, dass Gott ihnen vergeben hatte und sie liebte. Sie spürten Frieden und Freude. König Benjamin forderte sein Volk auf, an Gott zu glauben. Er sagte, dass Gott alles erschaffen hat und weise und allmächtig ist. König Benjamin sagte dem Volk, es solle demütig sein und jeden Tag beten. Es solle immer an Gott denken und ihm treu bleiben. Er sagte den Eltern, sie sollten nicht zulassen, dass ihre Kinder miteinander kämpfen und streiten. Sie sollten ihre Kinder lehren, gehorsam zu sein und einander zu lieben und einander zu dienen. Er erklärte den Menschen, dass sie auf ihre Gedanken, Worte und Taten aufpassen müssten. Sie sollten treu sein und ihr Leben lang die Gebote befolgen. Dann fragte König Benjamin das Volk, ob es seinen Worten glaube. Alle sagten, dass sie daran glaubten. Der Heilige Geist hatte ihr Herz gewandelt und sie hatten nicht mehr den Wunsch zu sündigen. Sie alle versprachen mit einem Bund, Gottes Gebote zu befolgen. König Benjamin freute sich darüber. König Benjamin ernannte seinen Sohn zum neuen König. 3 Jahre später starb er. Mosia war ein rechtschaffener König. Wie sein Vater arbeitete er schwer und diente seinem Volk.
Kapitel 13 Zenef. Zenef verließ mit seiner Gruppe Nephiten das Land Zarahemla, um in das Land Nephi zu reisen, wo die Nephiten früher gelebt hatten. Dort lebten jetzt Lamaniten. Zenef ging mit 4 Männern in die Stadt, um mit dem König zu sprechen. Sie fragten ihn, ob sie in seinem Land wohnen dürften. König Laman antwortete, dass sie 2 von seinen Städten haben könnten. Er wollte sie in seinem Land haben, damit er sie zu Sklaven machen konnte. Zenef und die anderen bauten Häuser und besserten die Wälle um die Städte aus. Sie säten Getreide und pflanzten Obstbäume. Sie hielten auch Vieh. König Laman sagte zu seinem Volk, dass die Nephiten zu mächtig würden. Bald griffen viele Lamaniten die Nephiten an und nahmen ihnen das Vieh und die Ernte weg. Die Nephiten flohen in die Stadt Nephi. Dort bewaffnete Zenef sie mit Pfeil und Bogen, mit Schwertern, Keulen und Schleudern. Dann kämpften sie gegen die Lamaniten. Vor dem Kampf beteten die Nephiten und baten Gott um Hilfe. Gott segnete sie mit besonderer Kraft. So konnten sie die Lamaniten besiegen. Nach der Schlacht stellte Zenef rund um die nephitischen Städte Wachen auf. Er wollte Menschen und Vieh vor den Lamaniten schützen. Nun lebten die Nephiten viele Jahre in Frieden. Die Männer arbeiteten auf dem Feld und die Frauen spannen, webten und fertigten Kleidung an. Dann starb König Laman und sein Sohn wurde König. Der neue König sandte sein Heer aus, um gegen die Nephiten zu kämpfen. Wieder erhielten die Nephiten Kraft vom Herrn. Sie töteten viele Lamaniten, die übrigen flohen.
Kapitel 14: Abinadi und König Noah. Zenef war der rechtschaffene König einer Gruppe Nephiten. Nach ihm wurde sein Sohn Noah König. Noah war kein guter König wie sein Vater. Er war schlecht und wollte Gottes Gebote nicht befolgen. Er zwang sein Volk, ihm einen Teil ihres Getreides und ihres Viehs und auch von ihrem Gold und Silber zu geben. König Noah tat das, weil er faul war. Die Nephiten mussten ihm alles geben, was er zum Leben brauchte. Er ersetzte die guten Priester, die sein Vater berufen hatte, durch schlechte Priester. Diese verleiteten das Volk zur Sünde. König Noah ließ viele prächtige Gebäude bauen, darunter auch einen großen Palast mit einem Thron darin. Die Gebäude waren mit Gold und Silber und wertvollen Hölzern verziert. König Noah hängte sein Herz an die Reichtümer, die er von seinem Volk erhielt. Er und seine Priester tranken die ganze Zeit Wein und waren schlecht. Da sandte Gott zu Noahs Volk einen Propheten, der Abinadi hieß. Abinadi warnte sie: Wenn sie nicht umkehrten, würden sie Sklaven der Lamaniten werden. Als König Noah das hörte, wurde er sehr zornig. Er schickte Männer aus, die Abinadi zum Palast bringen sollten, damit er ihn töten konnte. Abinadi wurde vor den König gebracht. König Noah und seine Priester stellten ihm viele Fragen. Sie versuchten, ihm eine Falle zu stellen, damit er etwas Falsches sagte. Abinadi fürchtete sich nicht vor ihren Fragen. Er wusste, dass Gott ihm helfen würde. Die Priester staunten über Abinadis Antworten. König Noah war zornig und befahl seinen Priestern, Abinadi zu töten. Aber Abinadi sagte, wenn sie ihn anrührten, werde Gott sie töten. Der Heilige Geist beschützte Abinadi, sodass er noch alles sagen konnte, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Abinadis Gesicht leuchtete und die Priester wagten nicht, ihn anzurühren. Abinadi sprach mit Kraft und Vollmacht von Gott. Er hielt den Menschen ihre Schlechtigkeit vor und las ihnen Gottes Gebote vor. Er sagte ihnen, dass Jesus Christus auf der Erde geboren werden sollte. Jesus werde es den Menschen möglich machen, umzukehren, aufzuerstehen und bei Gott zu leben. Abinadi sagte den Leuten, sie müssten von ihren Sünden umkehren und an Jesus Christus glauben, sonst könnten sie nicht errettet werden. König Noah und seine Priester wollten Abinadi nicht glauben, bis auf einen. Noah befahl den Priestern, Abinadi zu töten. Sie fesselten ihn und warfen ihn ins Gefängnis. Der Priester, der Abinadi glaubte, hieß Alma. Er bat König Noah, Abinadi freizulassen. Der König wurde zornig auf Alma und ließ ihn hinauswerfen. Dann schickte er ihm seine Knechte nach, um ihn zu töten. Aber Alma lief fort und versteckte sich, sodass die Knechte ihn nicht fanden. Nach 3 Tagen im Gefängnis wurde Abinadi wieder vor König Noah geführt. Der König forderte Abinadi auf, das zurückzunehmen, was er gegen ihn und sein Volk gesagt hatte. König Noah sagte, wenn Abinadi nicht alles widerriefe, was er gesagt hatte, würde er getötet. Abinadi wusste, dass er die Wahrheit gesprochen hatte. Er wollte lieber sterben, als das zurückzunehmen, was er nach Gottes Willen gesagt hatte. König Noah befahl seinen Priestern, Abinadi zu töten. Sie fesselten ihn, schlugen ihn und verbrannten ihn. Ehe Abinadi starb, sagte er, dass auch König Noah durch Feuer sterben werde. Einige Nephiten lehnten sich gegen König Noah auf und versuchten, ihn zu töten. Außerdem kam ein lamanitisches Heer, um gegen König Noah und seine Anhänger zu kämpfen. Der König und seine Anhänger flohen vor den Lamaniten, aber diese holten sie ein und begannen, sie zu erschlagen. Da befahl der König seinen Männern, ihre Familien im Stich zu lassen und mit ihm zu fliehen. Viele Männer wollten nicht weglaufen, sie wurden von den Lamaniten gefangen genommen. Den meisten Männern, die mit König Noah geflohen waren, tat es leid, dass sie ihre Familien zurückgelassen hatten. Sie wollten umkehren und ihnen und ihrem Volk helfen. König Noah wollte nicht, dass die Männer zu ihren Familien zurückgingen. Er befahl ihnen, bei ihm zu bleiben. Die Männer wurden zornig auf den König. Sie verbrannten ihn, wie Abinadi es prophezeit hatte. Dann kehrten sie zu ihren Familien zurück.
Kapitel 15. Alma unterweist die Menschen und tauft sie. Alma entkam den Knechten des Königs Noah und hielt sich viele Tage lang versteckt. In seinem Versteck schrieb er alles auf, was der Prophet Abinadi gesagt hatte. Alma kehrte von seinen Sünden um und ging heimlich unter das Volk, um Abinadis Worte zu lehren. Er forderte die Menschen auf, an Jesus Christus zu glauben und umzukehren. Tagsüber versteckte sich Alma in einem Dickicht von kleinen Bäumen in der Nähe einer Wasserstelle, die die Wasser Mormon genannt wurde. Alle, die an Almas Lehren glaubten, gingen zu den Wassern Mormon und ließen sich taufen. Alma taufte 204 Menschen und nahm sie damit in die Kirche Christi auf. Alma ordinierte Priester, um die Menschen zu unterweisen. Er sagte den Priestern, sie sollten Umkehr und Glauben an Jesus Christus lehren. Er sagte ihnen auch, dass sie nicht untereinander streiten, sondern einig sein sollten. Almas Volk liebte einander und diente einander. Sie teilten alles, was sie hatten, miteinander und waren dankbar, dass sie von Jesus Christus, ihrem Erlöser, erfahren hatten. König Noahs Knechte sahen, wie Alma das Volk belehrte. Der König sagte, dass Alma die Nephiten zur Auflehnung gegen ihn aufstachele und schickte ein Heer aus, um Alma zu töten. Gott warnte Alma vor den Soldaten des Königs. Alma und seine Anhänger nahmen ihre Familien, ihr Vieh und was sie sonst noch besaßen und flohen in die Wildnis. Gott gab Alma und seinem Volk Kraft, sodass sie dem Heer des Königs entkommen konnten. Die Soldaten suchten sie, konnten sie aber nicht finden. Als Almas Volk 8 Tage durch die Wildnis gezogen war, kamen sie in ein schönes Land mit reinem Wasser. Hier säten sie Getreide aus und bauten Häuser. Die Leute wollten Alma als König haben. Alma erwiderte jedoch, dass Gott nicht wünschte, dass sie einen König hätten. Gott wollte, dass sie frei waren.
Kapitel 16. König Limhi und sein Volk fliehen. Die Lamaniten nahmen viele Nephiten gefangen, die nicht mit König Noah geflohen waren. Sie brachten sie wieder in das Land Nephi und gaben ihnen dort Land, aber sie mussten hohe Steuern dafür bezahlen. Die Nephiten machten Limhi zu ihrem neuen König. Er war der Sohn König Noahs, aber er war nicht schlecht wie sein Vater. Er war ein guter Mensch. König Limhi versuchte, mit den Lamaniten Frieden zu schließen, aber diese bewachten die Nephiten weiter und behandelten sie sehr schlecht. Eines Tages sah König Limhi fremde Männer vor der Stadt. Er ließ sie ins Gefängnis werfen. Dann erfuhr er, dass es Nephiten aus Zarahemla waren. Ihr Führer hieß Amon. König Limhi war froh, dass er gekommen war. Er wusste, dass Amon seinem Volk helfen konnte, den Lamaniten zu entfliehen. König Limhi rief sein Volk zusammen. Er erinnerte sie daran, dass sie nur deshalb in die Knechtschaft der Lamaniten geraten waren, weil sie schlecht gewesen waren. Er sagte seinem Volk, wenn sie umkehrten, Glauben hätten und die Gebote befolgten, werde Gott ihnen helfen zu fliehen. Die Nephiten erfuhren, dass die Lamaniten, die sie bewachten, nachts fast immer betrunken waren. An diesem Abend ließ König Limhi den Wachen Wein als Geschenk senden. König Limhi und sein Volk konnten sich an den betrunkenen Wachen vorbeischleichen und entkommen. Amon führte König Limhi und sein Volk durch die Wildnis nach Zarahemla, wo sie freudig willkommen geheißen wurden.
Kapitel 17. Alma entkommt mit seinen Anhängern. Als Almas Anhänger eines Tages auf den Feldern arbeiteten, kam ein lamanitisches Heer in ihr Land. Die Nephiten flohen vor Angst in die Stadt. Alma forderte sie auf, daran zu denken, dass Gott ihnen helfen würde. Die Nephiten begannen zu beten. Der Herr erweichte den Lamaniten das Herz, sodass sie die Nephiten verschonten. Die Lamaniten hatten sich auf der Suche nach dem Volk König Limhis verirrt. Die Lamaniten versprachen Alma, dass sie sein Volk in Ruhe lassen würden, wenn er ihnen den Rückweg in ihr Land beschriebe. Alma zeigte ihnen den Weg. Aber die Lamaniten hielten ihr Versprechen nicht. Sie stellten rings um das Land Wachen auf. Alma und seine Anhänger waren gefangen. Der lamanitische König bestimmte Amulon zum Herrscher über das Volk Almas. Amulon war ein Nephit und hatte zu den schlechten Priestern des Königs Noah gehört. Amulon ließ Almas Volk sehr schwer arbeiten. Sie beteten um Hilfe, aber Amulon sagte, er werde jeden, der beim Beten ertappt werde, töten lassen. Darum beteten die Menschen nur noch im Herzen. Gott erhörte ihre Gebete und gab ihnen Kraft, sodass die Arbeit ihnen leichter erschien. Sie waren fröhlich und geduldig. Es gefiel Gott, dass das Volk im Glauben treu blieb. Er sagte zu Alma, dass er ihnen helfen werde, den Lamaniten zu entfliehen. Während der Nacht holten die Menschen ihre Nahrungsmittel und ihre Tiere zusammen. Am nächsten Morgen ließ Gott einen tiefen Schlaf über die Lamaniten kommen, während Alma und sein Volk die Stadt verließen. Nach 12 Tagen kamen sie ins Land Zarahemla, wo König Mosia und sein Volk sie willkommen hießen.
Kapitel 18. Alma der Jüngere kehrt um. König Mosia machte Alma zum Führer der Kirche in Zarahemla. Alma wählte weitere Männer aus, die ihm helfen sollten, die Nephiten zu belehren. Alma und König Mosia machten sich Sorgen, weil die Ungläubigen den Mitgliedern der Kirche wegen ihres Glaubens viel Leid zufügten. Alma hatte einen Sohn, der auch Alma hieß. Alma der Jüngere glaubte nicht, was sein Vater lehrte. Er wurde ein schlechter Mensch. Alma der Jüngere und die 4 Söhne König Mosias arbeiteten gegen die Kirche. Sie überredeten viele Leute, sich von der Kirche abzuwenden und Schlechtes zu tun. Alma betete, sein Sohn möge die Wahrheit erfahren und umkehren. Alma der Jüngere und die Söhne Mosias bemühten sich weiterhin, die Kirche zu zerstören. Eines Tages erschien ihnen ein Engel. Er sprach mit so lauter Stimme, dass die Erde bebte. Die 5 jungen Männer waren so erschrocken, dass sie zur Erde fielen. Zuerst verstanden sie gar nicht, was der Engel sagte. Der Engel war gekommen, weil die Mitglieder der Kirche so viel gebetet hatten. Er fragte Alma den Jüngeren, warum er die Kirche verfolge. Die Erde bebte erneut, als der Engel Alma dem Jüngeren gebot, er solle nicht länger versuchen, die Kirche zu zerstören. Alma der Jüngere und die Söhne Mosias fielen wieder zur Erde. Sie hatten einen Engel gesehen und wussten, dass die Macht Gottes die Erde erbeben ließ. Alma der Jüngere war so erstaunt, dass er nicht mehr sprechen konnte. Er war so schwach, dass er nicht einmal die Hände bewegen konnte. Die Söhne Mosias trugen Alma den Jüngeren zu seinem Vater und erzählten ihm, was geschehen war. Alma war glücklich, denn er wusste nun, dass Gott seine Gebete beantwortet hatte. Alma rief viele Leute herbei, damit sie sehen sollten, was der Herr für seinen Sohn und die Söhne Mosias getan hatte. Gemeinsam mit den anderen Führern der Kirche fastete und betete Alma und bat Gott, seinem Sohn wieder Kraft zu geben. Nach 2 Tagen und Nächten konnte Alma der Jüngere wieder sprechen und sich bewegen. Er sagte dem Volk, dass er von seinen Sünden umgekehrt sei und dass Gott ihm vergeben habe. Er sagte weiter, alle Menschen müssten rechtschaffen werden, um in Gottes Reich eintreten zu können. Er sprach auch von den großen Schmerzen, die er wegen seiner Sünden gelitten hatte. Alma der Jüngere war glücklich, weil er umgekehrt war und weil Gott ihm vergeben hatte. Er wusste, dass Gott ihn lieb hatte. Alma der Jüngere und die Söhne Mosias fingen nun an, im ganzen Land die Wahrheit zu verkünden. Sie erzählten allen, was sie gesehen und gehört hatten. Sie bemühten sich, das Unrecht, das sie getan hatten, wieder gut zu machen. Sie erklärten den Leuten die heiligen Schriften und belehrten sie über Jesus Christus. Gott segnete Alma den Jüngeren und die Söhne Mosias, als sie das Evangelium lehrten. Viele Menschen hörten ihnen zu und glaubten ihnen.
Kapitel 19. Die Söhne Mosias werden Missionare. Mosia hatte 4 Söhne: Ammon, Aaron, Omner und Himni. Sie waren mit Alma dem Jüngeren zusammen, als ihm ein Engel erschien. Die Söhne Mosias waren von ihren Sünden umgekehrt. Es tat ihnen leid, dass sie solche Schwierigkeiten verursacht hatten. Sie wussten, dass das Evangelium wahr ist, und sie wollten auch andere darüber belehren. Keiner von Mosias Söhnen wollte König werden. Sie wollten lieber zu den Lamaniten auf Mission gehen und ihnen die Segnungen des Evangeliums bringen. König Mosia betete, weil er wissen wollte, ob er seine Söhne dorthin gehen lassen sollte. Gott sagte, er solle sie gehen lassen, denn sie würden beschützt werden. Viele Lamaniten würden ihnen glauben. Mosias Söhne gingen zu den Lamaniten. Sie fasteten und beteten darum, dass sie gute Missionare sein würden.
Kapitel 20. Alma und Nehor. Bevor König Mosia starb, wählten die Nephiten Richter, die sie führen sollten. Alma, der Jüngere, wurde der erste oberste Richter. Er war auch der Führer der Kirche. Ein großer, starker Mann namens Nehor fing an, Lügen zu verbreiten. Er sagte, dass alle Menschen errettet würden, ob sie nun gut oder schlecht waren. Viele Leute glaubten ihm. Nehor predigte gegen die Kirche Gottes, aber ein rechtschaffener Mann namens Gideon verteidigte sie. Nehor stritt mit Gideon, doch Gideon antwortete mit den Worten Gottes. Nehor wurde wütend. Er zog sein Schwert und erschlug Gideon. Nehor wurde vor Alma gebracht, um gerichtet zu werden. Nehor verteidigte sich dreist. Aber Alma sagte, dass Nehor schuldig sei, weil er das Volk gelehrt hatte, schlecht zu sein und weil er Gideon getötet hatte. Alma sagte, dass Nehor bestraft werden müsse, weil er Gideon getötet hatte. Gemäß dem Gesetz musste Nehor sterben. Nehor wurde auf einen Hügel in der Nähe geführt und hingerichtet. Bevor er starb, sagte er, dass alles, was er gelehrt hatte, falsch sei. Doch viele Leute glaubten immer noch an seine schlechten Lehren. Diese Leute liebten den Reichtum und wollten Gottes Gebote nicht befolgen. Sie machten sich über die Mitglieder der Kirche lustig, stritten mit ihnen und schlugen sich mit ihnen. Die Rechtschaffenen hielten weiterhin die Gebote. Sie beklagten sich auch nicht, wenn Nehors Anhänger ihnen wehtaten. Die Mitglieder der Kirche teilten ihre Habe mit den Armen und kümmerten sich um die Kranken. Sie befolgten die Gebote und Gott segnete sie dafür.
Kapitel 21. Die Amlisiten. Amlisi war ein schlechter Mensch, der König der Nephiten werden wollte. Er war sehr schlau und hatte viele Anhänger. Die rechtschaffenen Nephiten wollten Amlisi nicht als König haben. Sie wussten, dass er die Kirche Gottes zerstören wollte. Die Nephiten versammelten sich in verschiedenen Gruppen, um zu entscheiden, ob Amlisi König werden sollte. Die meisten stimmten gegen ihn, darum wurde er nicht König. Amlisi und seine Anhänger wurden zornig. Sie gingen von den Nephiten weg, machten Amlisi zu ihrem König und nannten sich Amlisiten. Amlisi befahl ihnen, gegen die Nephiten zu kämpfen. Die rechtschaffenen Nephiten bewaffneten sich mit Pfeil und Bogen, mit Schwertern und anderen Waffen, um sich zu verteidigen. Die Amlisiten griffen an. Doch die Nephiten, die von Alma geführt und vom Herrn gestärkt wurden, töteten viele von ihnen. Die übrigen flohen. Alma sandte Kundschafter aus, um die Amlisiten zu beobachten. Die Kundschafter sahen, dass die Amlisiten sich einem großen lamanitischen Heer anschlossen und Nephiten angriffen, die in der Nähe von Zarahemla wohnten. Die Nephiten beteten und Gott half ihnen wieder. Sie töteten viele Soldaten der Lamaniten und der Amlesiten. Alma und Amlisi kämpften mit dem Schwert gegeneinander. Alma betete, dass sein Leben verschont würde, und Gott gab ihm die Kraft, Amlisi zu töten. Die Nephiten jagten die Lamaniten und die Amlesiten in die Wildnis. Viele der Verwundeten starben dort und wurden von wilden Tieren gefressen. Die Amlesiten markierten sich wie die Lamaniten mit roter Farbe und erfüllten so eine Prophezeiung. Sie hatten sich selbst von den Segnungen des Evangeliums getrennt.
Kapitel 22: Almas Mission in Ammonia. Alma machte sich Sorgen, weil die Nephiten so schlecht waren. Darum beschloss er, nur noch das Evangelium zu verkünden. Er bestimmte Nephihach an seiner Stelle zum obersten Richter. Alma predigte im ganzen Land das Evangelium. Als er in Ammonia predigen wollte, hörten die Leute ihm nicht zu, sondern warfen ihn aus der Stadt hinaus. Alma war traurig, weil die Leute in Ammonia so schlecht waren. Er wollte in eine andere Stadt gehen. Da erschien ihm ein Engel und tröstete ihn. Der Engel gebot ihm, nach Ammonia zurückzukehren und noch einmal zu predigen. Alma ging schnell zurück. Alma war hungrig. Als er in die Stadt kam, bat er einen Mann um etwas zu essen. Ein Engel hatte diesem Mann gesagt, dass Alma kommen werde und dass er ein Prophet Gottes sei. Dieser Mann, der Amulek hieß, nahm Alma mit nach Hause und gab ihm zu essen. Alma blieb viele Tage lang bei Amulek und dessen Familie. Er dankte Gott für Amuleks Familie und segnete sie. Alma erzählte Amulek, dass er berufen war, in Ammonia das Evangelium zu predigen. Da ging Amulek mit ihm, um die Leute zu belehren. Der Heilige Geist half ihnen. Alma sagte den Leuten, wenn sie nicht umkehrten, werde Gott sie vernichten. Er sagte, Jesus Christus werde kommen und diejenigen erretten, die an ihn glaubten und umkehrten. Die Leute von Ammonia wurden zornig. Sie versuchten, Alma ins Gefängnis zu werfen, aber der Herr beschützte ihn. Dann begann Amulek zu predigen. Viele von den Leuten kannten Amulek. Er war kein Fremder für sie wie Alma. Er erzählte ihnen von dem Engel, den er gesehen hatte. Amulek sagte, dass Alma ein Prophet Gottes sei und die Wahrheit spreche. Die Leute wunderten sich über Amuleks Zeugnis. Einige von den Leuten wurden ärgerlich, besonders ein schlechter Mann, der Sisrum hieß. Sie versuchten, Amulek mit Fragen eine Falle zu stellen, aber er sagte, er kenne ihre bösen Absichten. Sisrum wollte alles vernichten, was gut war. Er verursachte Probleme und dann zahlten die Leute ihm Geld dafür, dass er die Probleme löste, die er selbst geschaffen hatte. Sisrum konnte Amulek keine Falle stellen. Darum bot er ihm Geld an, wenn er sagen würde, dass es keinen Gott gebe. Aber Amulek wusste, dass Gott lebt. Er sagte, Sisrum wisse es auch, liebe aber das Geld mehr als Gott. Amulek belehrte dann Sisrum über Jesus und über die Auferstehung und über das ewige Leben. Die Leute staunten. Sisrum begann vor Furcht zu zittern. Sisrum merkte, dass Alma und Amulek Macht von Gott hatten, weil sie seine Gedanken kannten. Sisrum stellte Fragen und hörte zu, als Alma ihn im Evangelium unterwies. Einige Leute glaubten Alma und Amulek. Sie fingen an, umzukehren und in der Heiligen Schrift zu lesen. Aber die meisten Leute wollten Alma und Amulek umbringen. Sie fesselten die beiden und brachten sie vor ihren obersten Richter. Sisrum tat es sehr leid, dass er so schlecht gewesen war und die Leute belogen hatte. Er flehte sie an, Alma und Amulek freizulassen. Sisrum und die anderen, die an Almas und Amuleks Lehren glaubten, wurden aus der Stadt gejagt. Die schlechten Menschen warfen Steine nach ihnen. Dann holten die schlechten Menschen die gläubigen Frauen und Kinder zusammen und warfen sie zusammen mit den heiligen Schriften ins Feuer. Alma und Amulek mussten zusehen, wie die Frauen und Kinder im Feuer starben. Amulek wollte sie durch Gottes Macht retten. Alma sagte ihm aber, dass sie dem Töten kein Ende bereiten sollten, weil die Sterbenden bald bei Gott sein würden und die schlechten Menschen dafür noch bestraft würden. Der oberste Richter schlug Alma und Amulek mehrmals und verspottete sie, weil sie die Frauen und Kinder nicht aus dem Feuer gerettet hatten. Dann warf er sie ins Gefängnis. Andere schlechte Menschen kamen ins Gefängnis und schlugen sie und spuckten sie an. Sie gaben ihnen auch nichts zu essen und zu trinken. Der oberste Richter sagte, wenn sie sich durch die Macht Gottes befreien könnten, dann würde er ihnen glauben. Dann schlug er sie wieder. Alma und Amulek standen auf. Alma betete und bat Gott, sie wegen ihres Glaubens an Christus stark zu machen. Da wurden Alma und Amulek von der Macht Gottes erfüllt und sie zerrissen ihre Fesseln. Die schlechten Männer bekamen Angst. Sie wollten fortlaufen, aber sie fielen hin. Die Erde bebte und die Gefängnismauern fielen auf die schlechten Menschen. Der Herr beschützte Alma und Amulek, sodass sie nicht verletzt wurden. Die Leute von Ammonia kamen herbei, um zu sehen, was da geschah. Als sie Alma und Amulek aus dem zusammengestürzten Gefängnis kommen sahen, bekamen sie Angst und liefen davon. Der Herr sagte zu Alma und Amulek, sie sollten nach Sidon gehen. Dort fanden sie die rechtschaffenen Leute aus Ammonia. Auch Sisrum war dabei. Er war sehr krank. Sisrum freute sich, als er Alma und Amulek sah. Er hatte befürchtet, dass sie durch seine Schuld umgekommen seien. Er bat sie, ihn zu heilen. Sisrum glaubte an Jesus Christus und war von seinen Sünden umgekehrt. Als Alma für ihn betete, wurde Sisrum sofort gesund. Sisrum wurde getauft und begann das Evangelium zu verkünden. Viele andere Menschen ließen sich auch taufen. Die schlechten Menschen von Ammonia wurden alle von einem lamanitischen Heer umgebracht, wie Alma es prophezeit hatte.
Kapitel 23. Amon, ein großer Knecht. Die vier Söhne Mosias verließen Zarahemla, um den Lamaniten das Evangelium zu bringen. Jeder ging in eine andere Stadt. Amon ging in das Land Ishmael. Als er in die Stadt kam, fesselten ihn die Lamaniten und brachten ihn zu ihrem König Lamoni. Amon sagte zu König Lamoni, dass er bei den Lamaniten leben wolle. Lamoni freute sich darüber und ließ Amon losbinden. Amon wollte ein Knecht des Königs sein. Da schickte der König ihn hin, um seine Herden zu hüten. Als Amon und die anderen Knechte eines Tages die Herden zur Tränke führten, kamen lamanitische Räuber und jagten die Tiere auseinander, um sie zu stehlen. Die Knechte, die bei Amon waren, hatten Angst. König Lamoni hatte nämlich vorher schon andere Knechte, denen diese Räuber auch Tiere gestohlen hatten, töten lassen. Amon wusste, dass er jetzt Gelegenheit hatte, die Macht des Herrn zu gebrauchen, um die Lamaniten für sich zu gewinnen. Dann würden sie ihm bestimmt zuhören. Er sagte den Knechten, wenn sie die Tiere wieder zusammentrieben, werde der König sie nicht töten. Amon und die anderen Knechte suchten die Tiere und trieben sie schnell zurück zur Tränke. Die lamanitischen Räuber kamen wieder heran. Amon sagte zu den anderen Knechten, sie sollten auf die Herde aufpassen, während er mit den Räubern kämpfte. Die Räuber hatten keine Angst vor Amon. Sie dachten, es sei leicht, ihn zu töten. Aber die Macht Gottes war mit Amon. Er warf Steine nach den Räubern und tötete einige damit. Darüber wurden die anderen wütend. Sie versuchten, Amon mit ihren Keulen zu töten. Aber jedes Mal, wenn einer den Arm hob, um ihn zu schlagen, hieb Amon ihm den Arm ab. Schließlich liefen die Räuber voller Angst weg. Die Knechte brachten die abgeschlagenen Arme zu König Lamoni und erzählten ihm, was Amon getan hatte. Der König wunderte sich über Amons große Macht. Er wollte gern mit ihm sprechen, aber er hatte Angst, weil er Amon für den großen Geist hielt. Als Amon zum König kam, wusste dieser nicht, was er sagen sollte. Eine ganze Stunde lang sagte er kein Wort. Der Heilige Geist half Amon, sodass er wusste, was der König dachte. Amon erklärte Lamoni, er sei nicht der große Geist, sondern ein Mensch. Der König bot Amon an, er könne sich wünschen, was er wolle, wenn er ihm sage, mit welcher Macht er die Räuber besiegt habe und des Königs Gedanken lesen könne. Amon antwortete, er wünsche sich nur, dass König Lamoni seinen Worten glaube. Da sagte der König, er werde alles glauben, was Amon ihm sage. Amon fragte den König, ob er an Gott glaube. Der König antwortete, er glaube an einen großen Geist. Amon erklärte ihm, dass der große Geist Gott ist, der alles im Himmel und auf der Erde erschaffen hat und auch die Gedanken der Menschen kennt. Amon erklärte auch, dass der Mensch als Gottes Abbild erschaffen ist. Er sagte, Gott habe ihn berufen, um Lamoni und seinem Volk das Evangelium zu verkünden. Aus den Heiligen Schriften belehrte Amon nun König Lamoni über die Schöpfung, über Adam und über Jesus Christus. König Lamoni glaubte Amon und betete um Vergebung seiner Sünden. Dann fiel er zur Erde, als ob er tot sei. Die Knechte trugen den König zu seiner Frau und legten ihn auf ein Bett. Nach 2 Tagen dachten die Knechte, er sei tot und beschlossen, ihn zu beerdigen. Die Königin glaubte aber nicht, dass ihr Mann tot sei. Weil sie von Amons großer Macht gehört hatte, bat sie ihn, dem König zu helfen. Amon wusste, dass Lamoni unter der Macht Gottes war. Er sagte der Königin, dass Lamoni am nächsten Tag aufwachen werde. Sie blieb die ganze Nacht an Lamonis Bett. Am nächsten Tag stand Lamoni auf und erzählte, dass er Jesus Christus gesehen habe. Der König und die Königin wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Lamoni belehrte sein Volk über Gott und Jesus Christus. Alle, die glaubten, kehrten von ihren Sünden um und ließen sich taufen.
Kapitel 24. Amon begegnet König Lamonis Vater. König Lamoni wollte, dass Amon seinen Vater kennenlernte. Der Herr warnte Amon aber, Amon sollte nicht hingehen, weil Lamonis Vater versuchen werde, ihn umzubringen. Der Herr gebot Amon, stattdessen ins Land Midoni zu reisen, wo sein Bruder Aaron im Gefängnis lag. König Lamoni begleitete Amon. Unterwegs trafen sie König Lamonis Vater, der König über das ganze Land war. Er fragte Lamoni, wohin er mit diesem Nephiten gehe, der ein Lügner sei. König Lamoni erzählte seinem Vater von Amon und dessen Bruder, der im Gefängnis war. Da wurde Lamonis Vater zornig und befahl ihm, Amon zu töten und nicht nach Midoni zu reisen. Lamoni weigerte sich, Amon zu töten und sagte, dass er mit Amon zusammen Aaron befreien wolle. Daraufhin wurde sein Vater noch zorniger und zog sein Schwert, um Lamoni zu erschlagen. Amon trat vor, um Lamoni zu beschützen. Nun versuchte Lamonis Vater Amon zu töten, aber Amon verteidigte sich und verwundete Lamonis Vater am Arm. Als Lamonis Vater merkte, dass Amon ihn töten konnte, versprach er ihm alles, was er sich wünschte, ja sogar sein halbes Königreich, wenn er nur sein Leben verschonte. Amon antwortete, er wünsche sich, dass Aaron und sein Begleiter aus dem Gefängnis freigelassen würden und dass Lamoni sein Reich behalten könne. Da erkannte Lamonis Vater, dass Amon ihn gar nicht verletzen wollte. Er staunte darüber, wie sehr Amon seinen Sohn liebte. Er lud Amon ein, ihn über das Evangelium zu belehren. Amon und König Lamoni reisten nach Midoni. Lamoni sprach mit dem dortigen König und Aaron und seine Begleiter wurden freigelassen. Amon war traurig, als er sah, wie schlecht sie behandelt worden waren. Sie hatten viel gelitten, hatten aber alles geduldig ertragen.
Kapitel 25. Aaron belehrt König Lamonis Vater. Der Geist führte Aaron und seine Begleiter in das Land Nephi, um Lamonis Vater, den König aller Lamaniten, zu belehren. Aaron sagte dem König, dass er Amons Bruder sei. Der König hatte über Amons Güte und über das, was Amon zu ihm gesagt hatte, nachgedacht. Aaron fragte den König, ob er an Gott glaube. Der König wusste es nicht genau, wollte es aber glauben, wenn Aaron sagte, es gebe Gott. Aaron versicherte dem König, dass Gott lebt. Dann las Aaron dem König aus den Heiligen Schriften vor. Er belehrte ihn über die Erschaffung der Erde, den Fall Adams und die Mission Jesu Christi. Der König fragte, was er tun müsse, um den Heiligen Geist zu haben und bei Gott leben zu können. Der König war bereit, alles dafür zu tun, sogar sein Königreich aufzugeben. Aaron sagte dem König, dass er ganz und gar von seinen Sünden umkehren müsse. Er müsse beten und an Gott glauben. Der König betete, um zu erfahren, ob es Gott wirklich gibt. Er versprach, alle seine Sünden abzulegen. Dann fiel der König wie tot zu Boden. Als die Königin das sah, dachte sie, Aaron und seine Begleiter hätten ihn getötet. Die Königin befahl ihren Knechten, Aaron und seine Begleiter zu erschlagen. Die Knechte hatten aber Angst. Darum schickte sie nach anderen, die das tun sollten. Bevor eine große Menschenmenge zusammenkam und Unruhe entstand, ergriff Aaron den König bei der Hand und sagte zu ihm, »Stehe auf!« Da stand der König auf. Der König beruhigte seine erschrockene Frau und seine Knechte und belehrte sie über das Evangelium. Da glaubten sie alle an Jesus Christus.
Kapitel 26. Das Volk Ammon. Die Söhne Mosias predigten den Lamaniten das Evangelium. Tausende von Lamaniten kehrten von ihren Sünden um und schlossen sich der Kirche an. Diese Lamaniten, die sich der Kirche anschlossen, nannten sich Antinephilehir oder das Volk Ammon. Sie waren gute Menschen, die fleißig arbeiteten. Die Lamaniten, die nicht umkehrten, waren zornig und bereiteten sich zum Kampf gegen das Volk Ammon vor. Das Volk Ammon wusste, dass die schlechten Lamaniten herankamen, um es zu töten. Das Volk Ammon war davon umgekehrt, andere zu töten, darum wollte es nicht kämpfen. Sie vergruben ihre Waffen ganz tief in der Erde und versprachen Gott, nie mehr zu töten. Als die schlechten Lamaniten kamen und den Kampf begannen, warf sich das Volk Ammon zur Erde nieder und betete. Als die schlechten Lamaniten sahen, dass das Volk Ammon sich nicht wehrte, hörten viele von ihnen auf zu kämpfen. Den Lamaniten tat es leid, dass sie getötet hatten. Sie warfen ihre Waffen weg und schlossen sich dem Volk Ammon an. Sie wollten auch nicht mehr kämpfen. Dann kamen noch mehr Lamaniten, um das Volk Ammon zu töten. Viele vom Volk wurden getötet, weil sie nicht kämpfen wollten. Ammon wollte nicht, dass das Volk, das er liebte, vernichtet wurde. Darum betete er um Hilfe. Der Herr gebot ihm, mit dem ganzen Volk das Land zu verlassen. Die Nephiten in Zarahemla gaben Ammon und seinem Volk das Land Jerschon und beschützten sie dort. Sie wurden gute Freunde.
Kapitel 27. Korihor. Nach Zarahemla kam ein Mann, der Korihor hieß. Er glaubte nicht an Jesus Christus und predigte, was die Propheten über den Erretter gesagt hatten, sei nicht wahr. Korihor sagte den Leuten, sie seien dumm, wenn sie glaubten, dass Jesus auf die Erde kommen und für ihre Sünden leiden würde. Er sagte, die Menschen könnten nicht für ihre Sünden bestraft werden, denn es gäbe kein Leben nach dem Tod. Viele Leute glaubten, was Korihor sagte. Sie wurden schlecht. Korihor wollte auch dem Volk Ammon predigen, aber sie hörten nicht auf ihn. Sie fesselten ihn und brachten ihn zu Ammon, der ihn aus dem Land schaffen ließ. Korihor ging ins Land Gideon, aber dort hörten die Leute auch nicht auf ihn. Der oberste Richter des Landes ließ ihn zu Alma bringen. Alma fragte Korihor, ob er an Gott glaube. Korihor sagte nein. Alma sagte, ich weiß, dass es einen Gott gibt und auch, dass Christus kommen wird. Korihor wollte, dass Alma ein Wunder wirken solle, um zu beweisen, dass es einen Gott gibt. Er sagte, er werde an Gott glauben, wenn er ein Zeichen seiner Macht sehe. Alma erklärte Korihor, er habe schon viele Zeichen von Gottes Macht gesehen. Er habe die Schriften und die Zeugnisse der Propheten. Alma sagte Korihor weiter, dass die Erde und alles, was darauf ist, und auch die Bewegungen der Planeten am Himmel ein Zeichen dafür seien, dass es einen Gott gibt. Korihor weigerte sich weiterhin, an Gott zu glauben. Alma war traurig über Korihors Schlechtigkeit und warnte ihn, dass seine Seele vernichtet werden könne. Korihor verlangte immer noch ein Zeichen als Beweis dafür, dass es Gott gibt. Alma sagte, das Zeichen Gottes werde sein, dass Korihor nicht mehr sprechen könne. Als Alma das gesagt hatte, konnte Korihor nicht mehr sprechen. Korihor schrieb nun, er wisse, dass dies ein Zeichen von Gott sei und dass er immer gewusst habe, dass es einen Gott gibt. Er bat Alma, zu beten und den Fluch wieder von ihm zu nehmen. Alma wusste, dass Korihor die Leute wieder belügen würde, wenn er sprechen könnte. Er sagte, der Herr werde entscheiden, ob Korihor wieder sprechen dürfe. Der Herr ließ Korihor nie wieder sprechen. Korihor ging von Haus zu Haus und bettelte um Nahrung. Der oberste Richter sandte einen Brief durch das ganze Land, in dem stand, was mit Korihor geschehen war. Er forderte alle, die Korihor geglaubt hatten, zur Umkehr auf. Die Leute kehrten auch um. Korihor ging zu den Zoramiten. Als er dort bettelte, wurde er eines Tages von den Leuten niedergetreten, bis er tot war.
Kapitel 28. Die Zoramiten und das Rameumton. Die Zoramiten hatten früher zur Kirche Gottes gehört, aber sie waren schlecht geworden und beteten jetzt Götzen an. Die Nephiten wollten nicht, dass die Zoramiten sich mit den Lamaniten vereinten. Darum ging Alma mit den anderen Missionaren hin, um den Zoramiten das Wort Gottes zu predigen. Die Missionare waren sehr erstaunt darüber, wie die Zoramiten in ihren Kirchen, die sie Synagogen nannten, beteten. Mitten in der Kirche hatten sie einen hohen Stand gebaut, den sie Ramiumton nannten. Dort oben war nur Platz für eine einzige Person. Die Suramiten stiegen nacheinander hinauf, hoben die Arme zum Himmel und sprachen alle laut dasselbe Gebet. In diesem Gebet sagten die Suramiten, dass Gott nur ein Geist ohne Körper sei und dass es keinen Christus geben werde. Die Suramiten dachten, dass Gott sie als Einzige auserwählt habe, um in sein Reich zu kommen. Sie dankten ihm dafür, dass sie sein Lieblingsvolk seien. Wenn alle Suramiten gebetet hatten, gingen sie nach Hause und sprachen die ganze Woche nicht mehr von ihrem Gott und beteten auch nicht zu ihm. Die reichen Suramiten liebten Gold und Silber und prahlten mit ihren Schätzen. Alma war traurig, als er sah, wie schlecht sie waren. Alma betete und bat für sich und seine Missionare um Kraft und Trost und um Erfolg in ihrer Arbeit. Nachdem sie um Hilfe gebetet hatten, um die Suramiten wieder zur Wahrheit zu führen, wurden Alma und die anderen Missionare vom Heiligen Geist erfüllt. Die Missionare gingen nun in verschiedene Richtungen, um zu predigen. Gott segnete sie mit Nahrung und Kleidung und gab ihnen Kraft für ihre Arbeit. Die armen Suramiten durften nicht in die Kirchen hinein. Sie fingen an, den Missionaren zuzuhören. Viele fragten Alma, was sie tun sollten. Alma erklärte ihnen, dass sie gar nicht in eine Kirche hineingehen müssten, um zu beten oder Gott zu verehren. Er sagte ihnen, sie sollten an Gott glauben. Dann belehrte Amulek sie über Jesus Christus und den Plan Gottes für seine Kinder. Dann gingen die Missionare fort und die gläubigen Suramiten wurden aus der Stadt vertrieben. Sie gingen in das Land Jeschon, um beim Volk Ammon zu leben. Obwohl die schlechten Suramiten dem Volk Ammon drohten, half dieses doch den rechtschaffenen Suramiten und gab ihnen Nahrung, Kleidung und Land.
Kapitel 29. Alma spricht über den Glauben und das Wort Gottes. Alma belehrte die Suramiten über den Glauben. Er sagte, dass Menschen, die ein Zeichen haben wollen, bevor sie glauben, gar keinen Glauben haben. Er sagte weiter, Glaube bedeute, dass man daran glaube, dass etwas wahr ist, ohne es wirklich zu sehen. Er erklärte, dass der Glaube wächst, wenn jemand den Wunsch hat zu glauben und auf das Wort Gottes hört. Dann wird das Wort uns ins Herz gepflanzt und beginnt wie ein Samenkorn zu wachsen. Wenn man dann mehr über das Evangelium lernt, sprießt das Samenkorn und wächst. Man weiß dann, dass es ein guter Samen ist und der Glaube wird stärker. Alma erklärte, so wie aus einem guten Samenkorn gute Frucht kommt, bringt das Wort Gottes denen Segen, die Glauben haben.
Kapitel 30. Alma unterweist seine Söhne. Alma war sehr traurig, weil die Nephiten so schlecht geworden waren. Darum sprach er mit jedem seiner Söhne darüber, wie man ein rechtschaffenes Leben führt. Er sagte zu seinem ältesten Sohn Helaman, er solle an Gott glauben. Er erzählte ihm von dem Engel, den Gott zu ihm gesandt hatte, damit er aufhören solle, der Kirche zu schaden. 3 Tage lang hatte Alma damals wegen seiner Schuld gelitten. Dann fiel ihm ein, was sein Vater über Jesus gelehrt hatte, und er wusste, dass seine Sünden vergeben werden konnten. Nun betete Alma um Vergebung. Da wurde seine Seele nicht mehr von Qual erfüllt, sondern von Freude. Ihm war vergeben worden, weil er an Jesus Christus glaubte und von seinen Sünden umgekehrt war. Seit dieser Zeit hatte Alma anderen Menschen das Evangelium gebracht, damit sie dieselbe Freude spüren konnten wie er. Gott hatte Alma gesegnet, weil dieser auf Gott vertraute. Alma übergab Helaman die heiligen Berichte und trug ihm auf, die Geschichte ihres Volkes fortzuführen. Alma versprach Helaman, Gott werde ihn segnen und ihm helfen, die Berichte zu schützen, wenn er die Gebote befolgte. Alma forderte Helaman auch auf, jeden Morgen und jeden Abend zu beten und mit Gott alles zu besprechen, was er tat, damit Gott ihn führen konnte. Alma freute sich über seinen Sohn Schiblon, der bei den Soramiten ein mutiger Missionar gewesen war. Schiblon war sogar treu geblieben, als sie mit Steinen nach ihm geworfen hatten. Alma erinnerte Schiblon noch einmal daran, dass wir nur durch Jesus Christus errettet werden können und auf keine andere Weise. Dann forderte er ihn auf, auch weiterhin das Evangelium zu lehren. Almas Sohn Corianton hatte die Gebote nicht befolgt. Er war bei den Soramiten kein gläubiger und treuer Missionar gewesen. Wegen Corianthons Verhalten wollten die Soramiten das nicht glauben, was Alma lehrte. Alma sagte zu Corianton, dass man seine Sünden vor Gott nicht verstecken könne und dass Corianton umkehren müsse. Dann erklärte Alma ihm, dass alle Menschen auferstehen werden, dass aber nur die Rechtschaffenen bei Gott leben dürfen. Alma sagte, dieses Leben sei die Zeit, wo die Menschen umkehren und Gott dienen müssen. Alma erinnerte Corianton daran, dass er als Missionar berufen worden war und gebot ihm, wieder zu den Soramiten zu gehen und ihnen Umkehr zu predigen. Alma und seine Söhne predigten weiterhin das Evangelium. Sie lehrten mit der Macht des Priestertums.
Kapitel 31. Hauptmann Moroni besiegt Zerahemnach. Zerahemnach war der Anführer der Lamaniten. Er wollte, dass sein Volk die Nephiten weiterhin hasste und sie zu Sklaven machte. Die Nephiten wollten mit ihren Familien in Freiheit leben. Sie wollten auch die Freiheit haben, Gott so anzubeten, wie sie es wünschten. Hauptmann Moroni war der Anführer der nephitischen Heere. Als die Lamaniten zum Kampf herankamen, stellten Moroni und seine Heere sich ihnen im Land Jerschon entgegen. Hauptmann Moroni hatte seine Soldaten mit Waffen, Schildern, Brustplatten und dicker Kleidung ausgerüstet. Die Lamaniten hatten ein größeres Heer, aber als sie sahen, wie die Nephiten ausgerüstet waren, bekamen sie Angst, weil sie kaum bekleidet waren. Die Lamaniten wagten nicht, Moronis Heer anzugreifen. Sie flohen in die Wildnis und wollten eine andere nephitische Stadt angreifen. Moroni sandte Kundschafter aus, die die Lamaniten beobachteten. Außerdem bat er Alma, zum Herrn um Hilfe zu beten. Der Herr sagte Alma, wo die Lamaniten angreifen wollten. Als Moroni das erfuhr, ließ er einige Soldaten als Wachen in Jerschon zurück und marschierte mit den übrigen den Lamaniten entgegen. Moronis Soldaten versteckten sich an den beiden Ufern des Flusses Sidon, um den Lamaniten eine Falle zu stellen. Dann begann die Schlacht. Als die Lamaniten versuchten, über den Fluss zu fliehen, warteten auf der anderen Seite noch mehr Nephiten auf sie. Zerahemnach und sein Heer kämpften noch wütender als zuvor und töteten viele Nephiten. Die Nephiten riefen den Herrn um Hilfe an. Der Herr gab den Nephiten neue Kraft. Sie umzingelten die Lamaniten und Moroni befahl, mit dem Kampf aufzuhören. Moroni sagte zu Zerahemnach, dass die Nephiten die Lamaniten weder töten noch in Knechtschaft bringen wollten. Er sagte weiter, dass die Lamaniten den Glauben der Nephiten an Jesus Christus nicht zerstören können. Gott würde den Nephiten immer helfen, solange sie treu blieben. Dann befahl Moroni Zerahemnach, seine Waffen niederzulegen. Die Lamaniten sollten nicht getötet werden, wenn sie versprachen, nie wieder gegen die Nephiten in den Kampf zu ziehen. Zerahemnach übergab Moroni zwar seine Waffen, wollte aber nicht versprechen, dass er nicht mehr kämpfen werde. Darum gab Moroni die Waffen zurück, damit die Lamaniten sich verteidigen konnten. Da stürzte Zerahemnach auf Moroni zu, um ihn zu töten. Aber ein nephitischer Soldat schlug auf Zerahemnachs Schwert, sodass es zerbrach. Dann schlug der Soldat Zerahemnach den Skalp ab, steckte ihn auf seine Schwertspitze und hielt ihn hoch. Er sagte, so wie der Skalp zu Boden gefallen sei, würden die Lamaniten auch niederfallen, wenn sie nicht ihre Waffen abgeben und versprechen, nie wieder zu kämpfen. Daraufhin warfen viele Lamaniten ihre Waffen Moroni zu Füßen und versprachen, nicht mehr zu kämpfen. Sie durften nach Hause gehen. Zerahemnach war wütend. Er stachelte die übrigen Soldaten zum Kampf auf. Aber Moronis Soldaten töteten viele. Als Zerahemnach merkte, dass er und alle seine Soldaten sterben würden, bat er Moroni, sie zu verschonen. Er versprach, nie wieder gegen die Nephiten zu kämpfen. Moroni beendete den Kampf und nahm den Lamaniten die Waffen ab. Nachdem die Lamaniten versprochen hatten, nicht wieder zu kämpfen, durften sie fortziehen.
Kapitel 32. Hauptmann Maroni und das Recht auf Freiheit. Ein schlechter Mann, der Amalikia hieß, wollte König der Nephiten werden. Viele Nephiten hatten die Kirche verlassen und sich ihm angeschlossen. Wenn Amalikia König werden sollte, wollte er die Kirche Gottes vernichten und dem Volk die Freiheit nehmen. Als Hauptmann Maroni, der Oberbefehlshaber der nephitischen Heere, von Amalikias Plänen hörte, wurde er zornig. Maroni zerriss seinen Mantel und benutzte ihn als Banner. Er schrieb Worte darauf, die die Leute aufforderten, ihre Religion, ihre Freiheit und ihren Frieden zu verteidigen. Maroni befestigte dieses Banner an einer Stange und nannte es das Recht auf Freiheit. Dann legte er seine Rüstung an und kniete sich zum Beten hin. Er bat Gott, alle zu beschützen, die an Jesus Christus glaubten. Er betete auch um Freiheit für sein Land, das er Land der Freiheit nannte. Dann ging er unter das Volk, schwenkte das Recht auf Freiheit und rief, alle sollten kommen und helfen, ihre Freiheit zu schützen. Aus dem ganzen Land strömten die Leute herbei. Sie versprachen, Gottes Gebote zu befolgen und für ihre Freiheit zu kämpfen. Als Amalikia sah, wie viele Nephiten sich Maroni angeschlossen hatten, bekam er Angst. Er und seine Anhänger flüchteten zu den Lamaniten. Maroni und sein Heer versuchten, sie aufzuhalten, aber Amalikia entkam mit einigen seiner Männer. Maroni ließ auf jedem Turm im Land der Nephiten das Recht auf Freiheit hissen. Die Nephiten blieben frei und hatten wieder Frieden.
Kapitel 33. Die Königsleute gegen die Freiheitsleute. Einige Nephiten baten Pahoran, den obersten Richter des Landes, bestimmte Gesetze zu ändern. Als Pahoran das ablehnte, wurden sie zornig und wollten ihn als obersten Richter absetzen. Sie wollten überhaupt keine Richter haben, sondern lieber einen König. Sie wurden Königsleute genannt und hofften, einer von ihnen würde König werden und Macht über das Volk haben. Die Nephiten, die Pahoran als obersten Richter behalten wollten, nannten sich Freiheitsleute. Sie wollten nämlich frei sein, um so zu leben und Gott zu verehren, wie sie es wünschten. Das Volk wählte nun zwischen den Freiheitsleuten und den Königsleuten. Die meisten stimmten für die Freiheitsleute. Zur selben Zeit stellte Amalikia ein großes lamanitisches Heer auf, um die Nephiten anzugreifen. Als die Königsleute hörten, dass die Lamaniten im Anmarsch waren, freuten sie sich. Sie weigerten sich, bei der Verteidigung des Landes zu helfen. Hauptmann Moroni war zornig, weil die Königsleute nicht kämpfen wollten. Er hatte sich nämlich sehr angestrengt, um den Nephiten ihre Freiheit zu bewahren. Er bat den Regierenden des Landes um die Ermächtigung, die Königsleute entweder zum Kampf gegen die Lamaniten zu zwingen oder sie hinrichten zu lassen. Als Pahoran, der Regierende, ihm diese Vollmacht gab, führte Moroni das ganze Heer gegen die Königsleute. Viele Königsleute wurden getötet, andere ins Gefängnis geworfen. Die übrigen erklärten sich bereit, ihr Land gegen die Lamaniten zu verteidigen.
Kapitel 34. Helaman und die 2000 jungen Krieger. Das Volk Ammon hatte Gott versprochen, nie wieder zu kämpfen. Sie lebten nahe bei den Nephiten und die Nephiten beschützten sie. Als Feinde des Volkes Ammon die Nephiten angriffen, wollte das Volk Ammon sein Versprechen brechen und den Nephiten im Kampf helfen. Doch Helaman und die anderen Führer der Nephiten wollten nicht, dass das Volk Ammon das Versprechen brach, das es Gott gegeben hatte. Die jungen Söhne der Lamaniten hatten aber kein Versprechen gegeben. Sie wollten mit den Nephiten für ihre Freiheit kämpfen. 2000 dieser jungen Männer wollten ihr Land verteidigen. Sie baten Helaman, ihr Führer zu sein. Diese jungen Männer waren tapfer, mutig und stark. Sie waren aber auch ehrlich und zuverlässig und befolgten Gottes Gebote. Helaman führte seine 2000 jungen Krieger in die Schlacht. Er nannte sie seine Söhne und sie nannten ihn Vater. Obwohl die Söhne Helamans noch nie zuvor gekämpft hatten, fürchteten sie sich nicht. Ihre Mütter hatten sie nämlich gelehrt, dass Gott ihnen helfen werde, wenn sie an ihn glaubten. Helaman und seine Krieger kämpften in mehreren Schlachten gegen die Lamaniten. Die jungen Männer gehorchten allen Befehlen Helamans. Sie kämpften tapfer und halfen, den Feind in die Flucht zu schlagen. Nach der Schlacht stellte Helaman fest, dass alle seine Söhne verwundet waren, aber nicht ein einziger war getötet. Das war ein richtiges Wunder. Helaman war darüber sehr froh. Er wusste, dass diese jungen Männer beschützt worden waren, weil sie so großen Glauben an Gott hatten.
Kapitel 35. Hauptmann Moroni und Pahoram. Auch Moroni war froh, als er hörte, dass Helaman mit seinem Heer viel Land der Nephiten von den Lamaniten zurückerobert hatte. Aber jetzt brauchten Helaman und sein Heer selbst Hilfe. Sie hatten nicht genug Soldaten, um so viele Städte zu verteidigen. Deshalb schrieb Hauptmann Moroni einen Brief an Pahoran, den obersten Richter und Regierenden des Landes. Er bat Pahoran, mehr Soldaten zu schicken, um Helamans Heer zu unterstützen. Die Lamaniten griffen eine nephitische Stadt an, die Helaman zurückerobert hatte. Sie töteten viele Nephiten und jagten die übrigen aus der Stadt. Moroni war zornig, weil die nephitische Regierung keine Hilfe gesandt hatte, und schrieb einen neuen Brief an Pahoran. Hauptmann Moroni schrieb, dass viele getötet worden waren, weil Pahoran keine Soldaten geschickt hatte. Wenn Pahoran nicht schnell Soldaten und Lebensmittel schicke, so schrieb Moroni, würde er selbst sein Heer nach Zarahemla führen und sich holen, was sie brauchten. Bald kam ein Brief von Pahoran an. Es tat ihm sehr leid, dass Moroni und sein Heer leiden mussten. Pahoran schrieb, dass eine Gruppe schlechter Nephiten, die Königsleute genannt wurden, ihn und seine Anhänger aus Zarahemla vertrieben hatten, weil sie ihn nicht als obersten Richter haben wollten. Pahoran fügte hinzu, dass er ein Heer aufstelle, um Zarahemla zurückzuerobern. Die Königsleute hatten einen König gewählt und sich mit den Lamaniten vereinigt. Pahoran war nicht ärgerlich über Moronis Brief. Auch er wollte die Freiheit der Nephiten. Er bat Moroni, ihn mit einigen Männern zu Hilfe zu kommen. Wenn Moroni unterwegs noch mehr Männer sammle, könnten sie Zarahemla zurückgewinnen. Hauptmann Moroni war froh, dass Pahoran seinem Land noch treu war und immer noch Freiheit für sein Volk wollte. Er machte sich mit einigen seiner Männer auf den Weg zu Pahoran. Er trug das Recht auf Freiheit mit sich und unterwegs schlossen sich ihm Tausende an. Die Heere von Moroni und Pahoran marschierten gegen Zarahemla. Sie töteten den König der schlechten Nephiten und nahmen seine Leute gefangen. Moroni schickte Nahrungsmittel und 12.000 Soldaten, um den nephitischen Heeren zu helfen. Diese Heere jagten die Lamaniten aus dem Land, sodass wieder Frieden herrschte.
Kapitel 36. Hagot. Ungefähr 55 Jahre vor der Geburt Jesu Christi verließen Tausende von Nephiten, Männer, Frauen und Kinder, Zarahemla und zogen nach Norden. Einer von ihnen hieß Hagot. Er baute ein großes Schiff und brachte es im westlichen Meer zu Wasser. Viele Nephiten gingen mit Lebensmitteln und Vorräten auf das Schiff und segelten nach Norden. Hagot baute mehr Schiffe, mit denen die Nephiten nach Norden fuhren. Das erste Schiff kam zurück und holte noch mehr Leute. Noch ein weiteres Schiff segelte hinaus, aber kein Schiff kehrte jemals danach zurück. Die Nephiten haben nie erfahren, was aus den Leuten geworden ist.
Kapitel 37. Nephi und Lehi im Gefängnis. Nephi und Lehi waren Helamans Söhne. Helaman hatte ihnen diese Namen gegeben, weil er sich wünschte, dass sie so rechtschaffen würden wie Lehi und Nephi, die aus Jerusalem gekommen waren. Helaman lehrte seine Söhne, an Jesus Christus zu glauben. Sie lernten, dass unsere Sünden vergeben werden, wenn wir Glauben haben und umkehren. Nephi und Lehi lehrten das Wort Gottes bei den Nephiten und den Lamaniten. Tausende ließen sich taufen. Als Nephi und Lehi in das Land Nephi gingen, wurden sie von einem Heer der Lamaniten ins Gefängnis geworfen. Sie bekamen viele Tage lang nichts zu essen. Dann gingen die Lamaniten ins Gefängnis und wollten Nephi und Lehi töten. Aber die beiden waren wie von Feuer umschlossen, sodass die Lamaniten Angst hatten, sie würden verbrennen, wenn sie versuchten, die beiden anzufassen. Nephi und Lehi verbrannten aber nicht. Sie erklärten den Lamaniten, dass Gott sie durch seine Macht beschütze. Die Erde und die Gefängnismauern bebten. Es wurde ganz dunkel im Gefängnis und die Leute drinnen bekamen Angst. Da hörten sie durch die Dunkelheit eine Stimme. Sie war ganz leise, wie ein Flüstern, aber alle hörten sie. Die Stimme gebot den Leuten, umzukehren und Nephi und Lehi nicht zu töten. Dreimal ertönte die Stimme und die Erde und die Mauern bebten weiterhin. Die Lamaniten konnten nicht davonlaufen, weil es zu finster war und sie zu viel Angst hatten. Ein Nephit, der früher zur Kirche gehört hatte, sah, dass das Gesicht Nephis und Lehis im Dunkeln leuchtete. Nephi und Lehi blickten zum Himmel auf und redeten. Der Mann sagte den Lamaniten, sie sollten hinschauen. Sie fragten sich, mit wem Nephi und Lehi wohl sprachen. Der Mann, der Aminadab hieß, erklärte den Lamaniten, dass Nephi und Lehi mit Engeln sprachen. Die Lamaniten fragten Aminadab, was sie tun könnten, damit es wieder hell würde. Er antwortete, sie müssten von ihren Sünden umkehren und beten, bis sie Glauben an Jesus Christus hätten. Die Lamaniten beteten, bis die Finsternis wich. Als es wieder hell war, sahen die Menschen, dass sie ebenfalls von Feuer umgeben waren. Das Feuer verbrannte aber weder sie noch die Gefängnismauern. Da waren die Lamaniten sehr froh. Der Geist Gottes erfüllte ihr Herz. Eine Stimme flüsterte, Friede, Friede sei mit euch wegen eures Glaubens an meinen Geliebten. Damit war Jesus Christus gemeint. Die Lamaniten schauten nach oben, um zu sehen, woher die Stimme gekommen war. Da sahen sie Engel vom Himmel herabkommen. Ungefähr 300 Menschen sahen und hörten, was im Gefängnis geschah. Sie gingen und erzählten anderen davon. Die meisten Lamaniten glaubten ihnen und legten ihre Waffen fort. Die Lamaniten hörten auf, die Nephiten zu hassen und gaben ihnen das Land zurück, das sie ihnen weggenommen hatten. Die Lamaniten wurden sogar noch rechtschaffener als die Nephiten. Viele Lamaniten begleiteten Nephi und Lehi und predigten den Nephiten und den Lamaniten.
Kapitel 38: Die Ermordung des obersten Richters. Schlechte Männer waren Richter über die Nephiten geworden. Sie bestraften nicht die Schlechten, sondern die Rechtschaffenen. Nephi war traurig, weil so große Schlechtigkeit unter den Nephiten herrschte. Eines Tages betete er auf einem Turm in seinem Garten. Sein Garten lag an der Straße, die zu einem Marktplatz in Sarahemla führte. Die Leute, die auf der Straße vorbeigingen, hörten ihn beten. Sie liefen in Scharen zusammen, weil sie wissen wollten, warum er so traurig war. Als Nephi die Leute sah, erklärte er ihnen, dass er wegen ihrer Schlechtigkeit so traurig sei. Er forderte sie auf, von ihren Sünden umzukehren. Er warnte sie, wenn sie nicht umkehrten, dann würden ihre Feinde ihnen ihre Häuser und ihre Städte wegnehmen und der Herr würde ihnen im Kampf gegen ihre Feinde nicht beistehen. Er sagte auch, dass die Nephiten schlechter seien als die Lamaniten, denn sie kannten die Gebote, befolgten sie aber nicht. Er sagte, die Nephiten würden vernichtet werden, wenn sie nicht umkehrten. Es waren auch einige der schlechten Richter dort. Sie wollten, dass Nephi bestraft würde, weil er gegen sie und ihre Gesetze sprach. Manche Leute waren derselben Meinung wie die Richter. Andere dagegen glaubten an das, was Nephi sagte. Sie wussten, dass er ein Prophet war und die Wahrheit sprach. Nephi sagte dem Volk, dass es sich gegen Gott aufgelehnt habe und bald bestraft werden würde, wenn es nicht umkehrte. Er sagte, die Leute sollten zum obersten Richter gehen. Sie würden sehen, dass er in seinem Blut da lag. Er sei von seinem Bruder ermordet worden, der selbst oberster Richter werden wolle. Daraufhin liefen 5 Männer zum Richterstuhl. Sie glaubten nicht, dass Nephi ein Prophet Gottes war. Als sie Sisoram, den obersten Richter, in seinem Blut dalegen sahen, fielen sie vor Furcht zu Boden. Nun wussten sie, dass Nephi ein Prophet war. Sisorams Knechte hatten die Leiche schon gefunden und waren hinausgelaufen, um es allen zu sagen. Als sie zurückkamen, sahen sie die 5 Männer am Boden liegen. Das Volk nahm an, dass diese 5 Männer Sisoram ermordet hätten. Man warf die 5 Männer ins Gefängnis und verkündete in der ganzen Stadt, dass der oberste Richter ermordet worden sei und dass man die Mörder ins Gefängnis geworfen habe. Am nächsten Tag kam das Volk zum Begräbnis des obersten Richters. Die Richter, die bei Nephis Garten gewesen waren, erkundigten sich, wo denn die 5 Männer seien. Die Richter wollten die Angeklagten sehen. Die Angeklagten waren die 5 Männer, die von Nephis Garten zum Richterstuhl gelaufen waren. Die 5 Männer sagten, Sie hätten den Richter in seinem Blut liegend vorgefunden, genau wie Nephi es gesagt hatte. Daraufhin beschuldigten die Richter Nephi, er habe jemand hingeschickt, um Sisoram zu ermorden. Die fünf Männer, die jetzt wussten, dass Nephi ein Prophet war, stritten mit den Richtern, aber diese wollten nicht auf sie hören. Sie ließen Nephi fesseln. Dann boten die Richter Nephi Geld dafür, dass er verraten solle, mit wem er sich abgesprochen habe, um den obersten Richter zu töten. Sie wollten ihn dafür am Leben lassen. Nephi forderte die Richter auf, von ihrer Schlechtigkeit umzukehren. Dann riet er ihnen, zu Sisorams Bruder Seantum zu gehen. Er sagte, sie sollten Seantum fragen, ob er sich mit Nephi abgesprochen habe, um seinen Bruder zu ermorden. Seantum würde das verneinen. Dann sollten die Richter Seantum fragen, ob er seinen Bruder ermordet habe. Seantum würde das wieder verneinen, aber die Richter würden Blut an seinem Mantel finden. Daraufhin würde Seantum zittern und blass werden und schließlich zugeben, dass er seinen Bruder ermordet habe. Die Richter gingen zu Seantum und alles geschah so, wie Nephi es vorausgesagt hatte. Nephi und die fünf Männer wurden freigelassen. Als die Leute auseinandergingen, sagten einige, er sei ein Prophet, andere sogar, dass er ein Gott sei. Nephi ging nach Hause. Er war noch immer traurig darüber, dass das Volk so schlecht war.
Kapitel 39. Nephi empfängt große Macht. Nephi ging nach Hause und dachte über das nach, was der Herr ihm gezeigt hatte. Und auch darüber, dass die Nephiten so schlecht waren. Er war deswegen traurig. Da sprach der Herr zu Nephi und lobte ihn, weil er so gehorsam war und sich unermüdlich anstrengte, das Evangelium zu lehren. Dann erhielt Nephi die Macht, alles zu tun, was er für richtig hielt. Der Herr wusste, dass Nephi diese Macht nur auf rechtschaffene Weise anwenden würde. Der Herr gebot ihm, die Nephiten zu warnen, dass sie vernichtet würden, wenn sie nicht umkehrten. Sofort ging Nephi hin, um das Volk zu warnen. Die Nephiten glaubten ihm nicht. Sie versuchten, ihn ins Gefängnis zu werfen, aber die Macht Gottes beschützte ihn. Nephi verkündete allen Nephiten das Wort Gottes. Aber das Volk wurde nur noch schlechter. Alle fingen an, miteinander zu kämpfen. Da betete Nephi um eine Hungersnot, weil er hoffte, dass die Nephiten sich dann demütigten und umkehrten. Die Hungersnot kam. Es fiel kein Regen, sodass die Erde austrocknete und nichts darauf wuchs. Da hörten die Nephiten auf, miteinander zu kämpfen. Die Nephiten hungerten und viele starben. Diejenigen, die am Leben blieben, fingen an, sich an den Herrn zu erinnern und an das, was Nephi gesagt hatte. Das Volk kehrte von seinen Sünden um. Sie forderten ihre Richter auf, Nephi um ein Ende der Hungersnot zu bitten. Die Richter gingen zu Nephi. Als Nephi sah, dass die Menschen wirklich demütig geworden waren und umkehrten, bat er den Herrn, die Hungersnot zu beenden. Der Herr erhörte Nephis Gebet und es begann zu regnen. Bald wuchs alles wieder. Die Menschen priesen Gott und wussten, dass Nephi ein großer Prophet war. Die meisten Nephiten schlossen sich der Kirche an. Sie wurden reich und ihre Städte wuchsen. Im ganzen Land herrschte Frieden. Aber dann griffen einige Nephiten, die sich früher den Lamaniten angeschlossen hatten, das nephitische Volk an. Die Nephiten versuchten, ihre Feinde, die Gadianton-Räuber geworden waren, zu schlagen. Es gelang ihnen aber nicht, weil sie selbst wieder schlecht geworden waren. Solange die Nephiten rechtschaffen waren, segnete der Herr sie. Aber wenn sie stolz wurden und den Herrn vergaßen, schickte er ihnen Schwierigkeiten, damit sie sich wieder an ihn erinnerten.
Kapitel 40. Samuel, der Lamanit, verkündigt Jesus Christus. Die Lamaniten befolgten Gottes Gebote. Sie wurden rechtschaffener als die Nephiten. Samuel, ein lamanitischer Prophet, ging nach Sarahemla, um den schlechten Nephiten zu predigen. Er rief sie zur Umkehr auf. Die Nephiten jagten Samuel aus der Stadt. Da wollte er in sein eigenes Land zurückkehren. Doch der Herr gebot Samuel, nach Sarahemla zurückzukehren und den Menschen das zu verkünden, was der Herr ihm ins Herz gab. Die Nephiten ließen Samuel nicht mehr in die Stadt. Darum kletterte er auf die Stadtmauer und predigte von da aus. Er prophezeite, dass es keine 400 Jahre dauern sollte, bis die Nephiten vernichtet würden, wenn sie nicht umkehrten und an Jesus Christus glaubten. Samuel sagte, dass Jesus Christus in 5 Jahren geboren würde und dass er alle retten würde, die an ihn glaubten. Samuel nannte ihnen auch die Zeichen der Geburt Jesu. Ein neuer Stern werde am Himmel erscheinen und in der Nacht vor seiner Geburt werde es nicht dunkel werden. Dann nannte Samuel ihnen die Zeichen für den Tod Jesu. 3 Tage lang sollte es ganz finster sein. Weder Sonne noch Mond noch Sterne sollten scheinen. Es würde Donner und Blitz und Erdbeben geben. Berge sollten zerbersten und viele Städte zerstört werden. Manche Nephiten glaubten Samuel und kehrten von ihren Sünden um. Sie gingen zu Nephi, einem rechtschaffenen Nephiten, der sie taufen konnte. Die übrigen Nephiten glaubten Samuel nicht. Sie warfen Steine nach ihm und schossen mit Pfeilen auf ihn. Aber der Herr beschützte ihn, sodass die Steine und die Pfeile ihn nicht trafen. Als die Leute sahen, dass sie ihn nicht treffen konnten, glaubten noch viele andere seinen Worten und gingen zu Nephi, um sich taufen zu lassen. Nephi belehrte die Menschen ebenfalls über Jesus. Er wollte, dass sie an Jesus glaubten, umkehrten und sich taufen ließen. Die meisten Nephiten glaubten aber nicht, was Samuel sagte. Sie wollten ihn gefangen nehmen. Samuel sprang von der Stadtmauer und floh in sein eigenes Land. Samuel begann, die Lamaniten zu belehren. Bei den Nephiten hörte man nie mehr von ihm.
Kapitel 41: Die Zeichen der Geburt Christi. Nephi, der Sohn Helamans, übergab die heiligen Berichte und Schriften seinem ältesten Sohn, der auch Nephi hieß. Die Nephiten sahen große Zeichen und Wunder, die, wie die Propheten vorausgesagt hatten, vor der Geburt Jesu Christi erscheinen sollten. Aber manche Nephiten behaupteten, der Zeitpunkt der Geburt Jesu sei schon vorüber. Sie spotteten über alle, die noch an die Prophezeiungen Samuels des Lamaniten glaubten. Die Menschen, die an Jesus Christus und die Propheten glaubten, waren traurig, wenn sie daran dachten, dass sich die Prophezeiungen aus irgendeinem Grund nicht erfüllen könnten. Sie warteten aber gläubig auf eine Nacht, in der es nicht dunkel werden sollte, denn das war das Zeichen dafür, dass Jesus Christus in Bethlehem zur Welt kam. Diejenigen, die nicht an Jesus Christus glaubten, setzten einen Tag fest, wo alle Gläubigen getötet werden sollten, falls das Zeichen bis dahin nicht erschienen war. Nephi war sehr traurig über die Schlechtigkeit der Menschen, die nicht an den Erretter glaubten. Nephi betete den ganzen Tag für die Gläubigen, die umgebracht werden sollten. Der Herr tröstete Nephi und sagte ihm, dass es in dieser Nacht nicht dunkel werden würde. Jesus würde am nächsten Tag in Bethlehem geboren werden. Als an diesem Abend die Sonne unterging, wurde es nicht dunkel. Das Zeichen für die Geburt Jesu Christi war erschienen. Das Volk war verwundert. Diejenigen, die die Gläubigen hatten umbringen wollen, fielen wie tot zu Boden. Sie hatten Angst, weil sie so schlecht gewesen waren. Nun wussten sie, dass der Erretter geboren werden würde und dass die Worte der Propheten stimmten. Es blieb die ganze Nacht über hell. Als die Sonne am nächsten Morgen aufging, wusste das Volk, dass Jesus Christus an diesem Tag geboren werden sollte. Die Prophezeiungen hatten sich erfüllt. Am Himmel erschien auch ein neuer Stern, wie die Propheten es vorausgesagt hatten. Der Satan versuchte immer noch den Leuten einzureden, dass sie nicht an die Zeichen glauben sollten, die sie gesehen hatten. Aber die meisten glaubten doch daran. Nephi und die anderen Führer der Kirche tauften alle, die glaubten und von ihren Sünden umkehrten. Das Volk hatte eine frohe Nachricht erhalten, denn die Worte der Propheten waren in Erfüllung gegangen. Jesus Christus war geboren.
Kapitel 42: Die Zeichen der Kreuzigung Christi. 33 Jahre waren vergangen, seit die Menschen die Zeichen der Geburt Christi gesehen hatten. Jetzt warteten sie auf das Zeichen seines Todes, 3 Tage der Dunkelheit. Manche glaubten nicht daran, dass das Zeichen kommen würde. Sie stritten mit denen, die daran glaubten. Eines Tages erhob sich ein gewaltiger Sturm. Blitze zuckten und der Donner erschütterte die Erde. Die Stadt Zarahemla geriet in Brand. Die Stadt Moroni versank im Meer und die Stadt Maroniach wurde verschüttet. Es gab ein gewaltiges Erdbeben. Die Straßen rissen auf und die Häuser stürzten ein. Viele Städte wurden zerstört und viele Menschen kamen ums Leben. Der Sturm und das Erdbeben dauerten ungefähr 3 Stunden. Als der Sturm vorbei war und die Erde aufhörte zu beben, bedeckte dichte Finsternis das Land. Nirgendwo gab es Licht. Die Menschen konnten die Finsternis sogar fühlen. Die Finsternis hielt 3 Tage an. Selbst Kerzen ließen sich nicht anzünden. Weder die Sonne noch der Mond noch die Sterne waren zu sehen. Die Menschen weinten wegen der Finsternis und der Zerstörung und weil so viele Leute ums Leben gekommen waren. Es tat ihnen leid, dass sie nicht von ihren Sünden umgekehrt waren. Da hörten sie die Stimme Jesu Christi. Jesus sprach von der schrecklichen Zerstörung im ganzen Land. Er sagte, dass die schlechtesten Menschen dabei ums Leben gekommen waren. Er sagte, dass diejenigen, die noch am Leben waren, umkehren müssten. Wenn sie das täten und zu ihm kämen, würde er sie segnen. Als die Leute die Stimme hörten, waren sie so überrascht, dass sie aufhörten zu weinen. Viele Stunden lang war es ganz still. Dann sprach Jesus wieder und erzählte, wie oft er versucht hatte, den Menschen zu helfen. Wenn sie jetzt umkehrten, könnten sie aber immer noch zu ihm zurückkehren. Nach 3 Tagen hörte die Finsternis wieder auf. Die Menschen freuten sich und dankten dem Herrn.
Kapitel 43. Jesus Christus erscheint den Nephiten. Viele Nephiten versammelten sich am Tempel im Land Überfluss. Sie staunten über die großen Veränderungen im Land. Sie unterhielten sich über Jesus Christus und die Zeichen seines Todes. Während sie sich unterhielten, hörten sie eine leise Stimme vom Himmel. Die Stimme ließ ihnen das Herz brennen. Zuerst konnten sie die Stimme nicht verstehen, aber als sie zum 3. Mal zu hören war, da verstanden sie die Stimme. Es war die Stimme des Vaters im Himmel. Er stellte seinen Sohn vor und bat die Menschen, auf seine Worte zu hören. Jesus Christus kam vom Himmel herab und stand in ihrer Mitte. Die Menschen wagten nicht zu sprechen, weil sie nicht verstanden, was da geschah. Sie dachten, Jesus sei ein Engel. Er sagte, siehe, ich bin Jesus Christus, von dem die Propheten bezeugt haben, er werde in die Welt kommen. Jesus forderte die Menschen auf, zu ihm zu kommen und die Male in seiner Seite und an seinen Händen und Füßen zu fühlen, wo er ans Kreuz genagelt worden war. Die Menschen sollten wissen, dass er ihr Gott war und dass er für ihre Sünden gestorben war. Einer nach dem anderen fühlten die Menschen die Male in seiner Seite und an seinen Händen und Füßen. Nun wussten sie, dass er der Erretter war. Da lobten sie Jesus, fielen ihm zu Füßen und beteten ihn an. Jesus rief Nephi und 11 weitere Männer zu sich. Er gab ihnen Priestertumsvollmacht und erklärte ihnen, wie die Taufe vollzogen werden muss. Er forderte die Nephiten auf, an ihn zu glauben, umzukehren und seine Gebote zu befolgen. Wenn sie das nicht täten, könnten sie nicht in sein Reich kommen. Er lehrte die Nephiten, wie sie zum Vater im Himmel beten sollten. Er unterwies sie auch im Fasten. Dann sagte er, sie würden Vergebung erlangen, wenn sie einander vergeben. Nachdem Jesus die Menschen vieles gelehrt hatte, gebot er ihnen, nach Hause zu gehen und über das nachzudenken und zu beten, was er ihnen gesagt hatte. Die Nephiten begannen zu weinen. Sie wollten, dass Jesus noch bei ihnen blieb. Jesus hatte die Nephiten lieb. Er sagte, sie sollten alle Kranken und Verletzten zu ihm bringen, damit er sie heile. Jesus heilte sie alle. Dann beugten sich alle vor ihm nieder und beteten ihn an.
Kapitel 44. Jesus Christus segnet die Kinder. Jesus sagte zu den Nephiten, sie sollten ihre kleinen Kinder zu ihm bringen. Sie setzten die Kinder rings um Jesus auf den Boden. Jesus gebot den Menschen, sich hinzuknien. Dann kniete er auch nieder und betete zum Vater im Himmel. Sein Gebet war so wunderbar, dass man es nicht aufschreiben konnte. Es erfüllte die Nephiten mit Freude. Nach dem Gebet sagte Jesus den Nephiten, dass sie wegen ihres Glaubens gesegnet seien. Er empfand so große Liebe und Freude, dass er weinte. Dann nahm er die Kinder, eins nach dem anderen, und segnete sie. Er betete für sie zum Vater im Himmel und er weinte wieder. Jesus sagte zu den Nephiten: Seht eure Kleinen. Als die Menschen hinschauten, kamen Engel vom Himmel herab und bildeten einen Kreis um die Kinder. Engel und Kinder waren wie von Feuer umschlossen.
Kapitel 45. Jesus Christus erklärt das Abendmahl und das Beten. Jesus ließ seine Jünger Brot und Wein holen und sagte den Nephiten, sie sollten sich auf den Boden setzen. Als die Jünger zurückkamen, brach der Erretter das Brot in Stücke und segnete es. Er gab den Jüngern davon und ließ sie es dann der Menge geben. Jesus sagte: Alle, die das Abendmahl nehmen, versprechen damit, immer an ihn und sein Opfer zu denken. Dann erhalten sie seinen Geist. Jesus Christus segnete auch den Wein und gab seinen Jüngern davon. Die Jünger gaben dann der Menge von dem Wein. Jesus sagte, dass alle, die das Abendmahl nehmen, damit versprechen, seine Gebote zu befolgen. Jesus versprach seinen Jüngern noch einmal, dass jeder, der das Abendmahl nimmt und immer an ihn denkt, seinen Geist bei sich haben wird. Er sagte seinen Jüngern, dass sie gesegnet würden, wenn sie seine Gebote befolgten. Er sagte ihnen, sie sollten immer beten, und zwar so, wie sie ihn hatten beten sehen. Der Erretter forderte alle Nephiten auf, in seinem Namen zum Vater im Himmel zu beten. Er gebot ihnen auch, mit ihrer Familie zu beten. Er sagte ihnen, dass sie sich oft versammeln sollten. Sie sollten andere Leute zu ihren Versammlungen willkommen heißen, für sie beten und ihnen ein gutes Beispiel geben. Der Erretter gab seinen Jüngern die Macht, den Heiligen Geist zu spenden. Dann kam eine Wolke und überschattete die Menge, sodass nur die Jünger sahen, wie Jesus Christus in den Himmel auffuhr.
Kapitel 46. Jesus Christus unterweist die Nephiten und betet mit ihnen. Die Nephiten, die Jesus Christus gesehen hatten, erzählten ihren Freunden, dass er am nächsten Tag wiederkommen werde. Viele Leute strengten sich sehr an, um am Morgen auch an dem Ort zu sein, wo Jesus sein würde. Am nächsten Morgen unterwiesen Nephi und die anderen Jünger die Menschen, die sich versammelt hatten. Dann beteten die Jünger darum, den Heiligen Geist zu empfangen. Nephi stieg ins Wasser und wurde getauft. Dann taufte er die übrigen Jünger. Nach der Taufe empfingen die Jünger den Heiligen Geist. Es sah aus, als ob sie von Feuer umschlossen waren, und Engel kamen aus dem Himmel herab und dienten ihnen. Während die Engel bei den Jüngern waren, kam der Erretter und stand in ihrer Mitte. Christus gebot allen Nephiten, sich hinzuknien. Dann forderte er seine Jünger auf, zu beten. Während sie beteten, entfernte Jesus sich ein Stück von der Menschenmenge, kniete nieder und betete zum Vater im Himmel. Jesus dankte dem Vater im Himmel dafür, dass seine Jünger den Heiligen Geist bekommen hatten. Dann bat er darum, dass er auch allen denen geschenkt würde, die an die Worte seiner Jünger glaubten. Jesus segnete seine Jünger, während sie beteten. Er lächelte ihnen zu. Da wurden sie genauso weiß wie sein Gesicht und seine Kleidung. Jesus betete noch einmal für seine Jünger. Er freute sich darüber, dass ihr Glaube so stark war. Jesus sagte zu den Menschen, sie sollten nun aufhören zu beten, aber im Herzen sollten sie weiter beten. Dann gab er ihnen das Abendmahl. Niemand hatte Brot und Wein gebracht, sondern der Erretter hatte auf wunderbare Weise dafür gesorgt. Jesus sagte den Nephiten, dass sein Evangelium in den letzten Tagen wieder auf die Erde gebracht werden solle. Er forderte sie auf, die Heiligen Schriften zu studieren und wies Nephi an, in den Bericht zu schreiben, dass die Prophezeiungen Samuels des Lamaniten sich erfüllt hatten. Dann belehrte Jesus die Menschen aus den Heiligen Schriften. Er forderte sie auf, einander in dem zu unterweisen, was er sie gelehrt hatte. Danach fuhr Jesus wieder in den Himmel auf und seine Jünger unterwiesen die Menschen weiter. Wer glaubte, wurde getauft und empfing den Heiligen Geist. Die Nephiten begannen nun, alle Gebote zu befolgen.
Kapitel 47. Jesus Christus segnet seine Jünger. Als die Jünger eines Tages miteinander fasteten und beteten, kam Jesus zu ihnen. Die Jünger fragten ihn, wie sie die Kirche nennen sollten. Jesus antwortete, sie sollten sie nach seinem Namen nennen, weil sie ja seine Kirche war. Jesus erklärte seinen Jüngern, dass der Vater im Himmel ihn auf die Erde gesandt hatte, um sein Leben für alle Menschen hinzugeben. Er sagte, jeder, der umkehrt, in seinem Namen getauft wird und die Gebote befolgt, wird von dem Vater im Himmel als schuldlos angesehen werden. Der Erretter forderte seine Jünger auf, das zu tun, was sie ihn hatten tun sehen. Er hatte ihnen ein Beispiel gegeben. Er gebot ihnen auch, alles aufzuschreiben, was sie gesehen und gehört hatten, damit andere es auch erfahren konnten. Jesus fragte seine Jünger, was sie sich von ihm wünschten. 9 Jünger wünschten sich, bei ihm zu sein, wenn ihr Erdenleben vorüber war. Jesus versprach ihnen, dass sie zu ihm in den Himmel kommen sollten, wenn sie 72 Jahre alt waren. Die übrigen 3 Jünger wagten nicht zu sagen, was sie sich wünschten. Aber Jesus wusste es. Sie wollten gern auf der Erde bleiben und das Evangelium verkünden, bis Jesus wiederkam. Der Erretter verhieß ihnen, dass sie weder Kummer noch Schmerzen spüren und auch nicht sterben sollten. Sie sollten das Evangelium verkünden, bis er wiederkäme. Jesus rührte alle Jünger mit dem Finger an, bis auf die 3, die auf der Erde bleiben sollten. Dann verließ er sie. Die 3 Jünger wurden in den Himmel entrückt, wo sie viel Wunderbares sahen und hörten. Danach konnten sie das, was von Gott ist, besser verstehen. Ihr Körper hatte sich so verändert, dass sie nicht zu sterben brauchten. Dann kehrten die 3 Jünger auf die Erde zurück und fingen an zu predigen und zu taufen. Schlechte Nephiten warfen die 3 Jünger ins Gefängnis und in tiefe Gruben, aber durch Gottes Macht wurden sie jedes Mal befreit. Auch als sie in den Feuerofen und in Gruben mit wilden Tieren geworfen wurden, beschützte Gott sie durch seine Macht. Die 3 Jünger predigten den Nephiten weiterhin das Evangelium. Sie predigen das Evangelium auch heute noch.
Kapitel 48. Frieden in Amerika. Nachdem Jesus wieder in den Himmel zurückgekehrt war, errichteten seine Jünger überall im Land die Kirche. Alle, die von ihren Sünden umkehrten, wurden getauft und empfingen den Heiligen Geist. Bald hatten sich alle Nephiten und Lamaniten bekehrt. Es gab keinen Streit und alle waren ehrlich. Niemand war reich oder arm. Jeder gab von dem ab, was er besaß, sodass alle so viel hatten, wie sie brauchten. Die Jünger taten im Namen Jesu Christi viele Wunder. Sie heilten die Kranken und machten die Toten wieder lebendig. Die Leute bauten neue Städte anstelle der alten, die zerstört worden waren. Sie gehorchten Gottes Geboten. Sie fasteten und beteten und versammelten sich oft, um das Wort Gottes zu hören. Die Menschen waren sehr glücklich. Es gab keine Räuber, keine Lügner und keine Mörder. Das Volk war nicht mehr in Nephiten und Lamaniten geteilt, sondern alle waren eins, die Kinder Christi. Der Herr segnete die Menschen in allem, was sie taten. 200 Jahre lang herrschte Frieden im Land. Die Menschen wurden sehr reich.
Kapitel 49. Mormon und seine Lehren.
Viele Jahre, nachdem Jesus Christus bei den Nephiten gewesen war, wandten sich einige Leute von der Kirche ab. Sie nannten sich wieder Lamaniten. Nach und nach wurden fast alle Menschen wieder schlecht, die Nephiten und auch die Lamaniten. Ein rechtschaffender Mann namens Amaron hatte die heiligen Berichte. Der Heilige Geist gebot ihm, sie zu verbergen, um sie in Sicherheit zu bringen. Amaron erzählte dem 10-jährigen Mormon, wo er die Berichte versteckt hatte. Er wusste, dass er sich auf Mormon verlassen konnte. Wenn Mormon 24 Jahre alt war, sollte er die Platten Nephis nehmen und darauf über sein Volk schreiben. Als Mormon 11 Jahre alt war, gab es Krieg zwischen den Nephiten und den Lamaniten. Die Nephiten siegten und dann herrschte wieder Frieden. Doch die Nephiten waren so schlecht, dass der Herr die drei Jünger fortnahm. So gab es keine Wunder und keine Heilungen mehr. Der Heilige Geist führte die Menschen nicht länger. Als Mormon 15 Jahre alt war, besuchte ihn Jesus Christus. Mormon erfuhr mehr über den Erretter und seine Güte. Mormon wollte gern dem Volk predigen, aber Jesus sagte, die Menschen seien zu schlecht geworden. Sie hatten ihr Herz verhärtet und sich vorsätzlich gegen Gott aufgelehnt. Bald danach begann ein neuer Krieg. Mormon war groß und stark und die Nephiten wählten ihn zum Anführer ihres Heeres. Die Nephiten kämpften viele Jahre lang gegen die Lamaniten. Mormon bemühte sich, ihnen für den Kampf, für ihre Familien und ihr Zuhause Mut zu machen. Aber die Nephiten waren so schlecht geworden, dass der Herr ihnen nicht mehr helfen wollte. Mormon sagte den Nephiten, dass sie nur dann verschont würden, wenn sie umkehrten und sich taufen ließen. Doch sie wollten das nicht. Sie prahlten mit ihrer Stärke und sagten, dass sie alle Lamaniten töten würden. Weil die Nephiten so schlecht waren, weigerte Mormon sich, sie noch weiter anzuführen. Jetzt begannen die Lamaniten, die Nephiten in jeder Schlacht zu schlagen. Da beschloss Mormon, das nephitische Heer doch wieder zu führen. Er wusste, dass die schlechten Nephiten den Krieg nicht gewinnen konnten, denn sie kehrten nicht um und beteten auch nicht um Hilfe. Mormon holte alle Aufzeichnungen aus dem Hügel, in dem Amaron sie verborgen hatte, und schrieb an die Menschen, die diese Berichte eines Tages lesen würden. Er wollte, dass alle Menschen, auch die Juden, von Jesus wüssten, dass sie umkehrten und sich taufen ließen, dass sie nach dem Evangelium lebten und gesegnet würden. Der Geist gab Mormon ein, die kleinen Platten Nephis, die die Prophezeiungen über das Kommen Christi enthielten, zu den Platten Mormons zu legen. Mormon führte die Nephiten in das Land Komora, wo sie sich auf eine weitere Schlacht gegen die Lamaniten vorbereiteten. Mormon wurde nun alt. Er wusste, dass dies die letzte Schlacht sein würde. Er wollte nicht, dass die Lamaniten die heiligen Aufzeichnungen fanden und vernichteten. Darum gab er seinem Sohn Moroni die Platten Mormons und verbarg alle anderen im Hügel Komora. Die Lamaniten griffen an und töteten alle Nephiten, bis auf 24. Mormon wurde verwundet. Mormon war traurig, dass so viele Nephiten gefallen waren. Er wusste, dass sie nur gefallen waren, weil sie Jesus zurückgewiesen hatten. Mormon hatte sich bemüht, die Nephiten die Wahrheit zu lehren. Er hatte ihnen gesagt, wie wichtig es ist, an Jesus Christus zu glauben. Er hatte versucht, sie zu lehren, dass sie durch das Sühnopfer Jesu Christi Hoffnung haben konnten. Er hatte auch versucht, sie Nächstenliebe, nämlich die reine Christusliebe, zu lehren. Mormon hatte Briefe an seinen Sohn Moroni geschrieben, der den Nephiten ebenfalls das Evangelium gepredigt hatte. Mormon schrieb darüber, wie schrecklich schlecht die Nephiten waren. Er forderte Moroni auf, treu zu Jesus Christus zu stehen. Die Lamaniten erschlugen Mormon und alle Nephiten außer Moroni. Dieser beendete die Aufzeichnungen.
Kapitel 50. Die Jarediten verlassen Babel. Jared und sein Bruder waren rechtschaffene Menschen, die in der Stadt Babel lebten. Sie lebten viele hundert Jahre vor den Nephiten. Die meisten Leute in Babel waren sehr schlecht. Sie bauten einen Turm, der bis zum Himmel reichen sollte. Darüber wurde der Herr zornig und verwirrte oder veränderte ihre Sprache, sodass sie einander nicht mehr verstehen konnten. Jared forderte seinen Bruder auf, zu beten und den Herrn darum zu bitten, dass er die Sprache ihrer Familie und ihrer Freunde nicht veränderte. Jareds Bruder betete und der Herr erhörte sein Gebet. Deshalb konnten Jared, sein Bruder, ihre Familien und ihre Freunde einander noch verstehen. Der Herr gebot Jareds Bruder, seine Familie und seine Freunde zusammenzurufen und mit ihnen das Land zu verlassen. Sie nahmen Tiere und Samen von jeder Art mit. Der Herr sagte, er werde die Jarediten in ein verheißenes Land führen. Die Jarediten fingen Vögel und Fische, um sie mitzunehmen. Sie nahmen auch Bienenvölker mit. Dann zogen sie alle in die Wildnis. Der Herr sprach aus einer Wolke zu ihnen und sagte ihnen, wohin sie gehen sollten. Der Herr sagte, das Volk, das im verheißenen Land lebe, müsse Gott dienen, sonst werde es vernichtet werden. Als die Jarediten an die Küste des Meeres kamen, schlugen sie dort ihre Zelte auf. Sie blieben 4 Jahre am Meer.
Kapitel 51. Die Jarediten reisen in das verheißene Land. Während die Jarediten am Meer lagerten, vergaß Jareds Bruder zu beten. Da erschien ihm der Herr in einer Wolke und forderte ihn zur Umkehr auf. Jareds Bruder kehrte um und betete. Der Herr vergab ihm, sagte aber, er solle nicht wieder sündigen. Der Herr gebot Jareds Bruder, Schiffe zu bauen, um sein Volk ins verheißene Land zu bringen. Der Herr erklärte auch, wie die Schiffe gebaut werden sollten. Die Schiffe waren so dicht, dass kein Wasser eindringen konnte. Jareds Bruder wusste nicht, woher die Luft kommen sollte, die die Leute zum Atmen brauchten. Er fragte den Herrn, was er tun solle. Der Herr gebot ihm, im Oberteil und im Boden jedes Schiffes ein Loch zu machen. Man konnte das Loch öffnen, um Luft hereinzulassen und es wieder schließen, wenn es hohe Wellen gab. So konnte kein Wasser eindringen. Dann sagte Jareds Bruder dem Herrn, dass es in den Schiffen ganz finster sei. Der Herr antwortete, er solle sich überlegen, was man tun könne, um Licht darin zu haben. Man konnte kein Feuer in den Schiffen anzünden. Und man konnte auch keine Fenster haben, weil die Wellen sie zerschlagen würden. Da stieg Jareds Bruder auf einen Berg und schmolz aus dem Felsen 16 kleine Steine. Sie waren weiß und klar wie Glas. Jedes Schiff sollte 2 Steine erhalten. Jareds Bruder trug die Steine auf die Spitze des Berges und betete dort zum Herrn. Jareds Bruder bat den Herrn, die Steine zu berühren, damit sie in den Schiffen leuchteten. Der Herr streckte die Hand aus und berührte jeden Stein mit dem Finger. Weil Jareds Bruder so großen Glauben hatte, sah er den Finger des Herrn. Dieser sah genauso aus wie der Finger eines Menschen. Dann zeigte sich der Herr Jareds Bruder ganz. Jesus sagte, dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben werden. Jesus belehrte Jareds Bruder und zeigte ihm vieles. Er gebot ihm, alles aufzuschreiben, was er gesehen und gehört hatte. Jareds Bruder stieg mit den Steinen den Berg hinab. Dann legte er in jedes Schiff 2 Steine, an jedes Ende einen. Sie leuchteten in der Dunkelheit. Die Jarediten stiegen mit ihren Tieren und ihren Nahrungsmitteln in die Schiffe. Der Herr ließ sie von einem starken Wind zum verheißenen Land treiben. Der Herr beschützte sie auf der rauen See. Sie dankten dem Herrn und sangen ihm Loblieder. Nach 344 Tagen landeten die Schiffe an der Küste des verheißenen Landes. Die Jarediten verließen die Schiffe, knieten nieder und weinten vor Freude. Sie bauten im verheißenen Land Häuser und säten Getreide aus. Sie lehrten ihre Kinder, auf den Herrn zu hören und seinem Wort zu gehorchen.
Kapitel 52. Die Vernichtung der Jarediten. Die Jarediten wurden immer zahlreicher und immer wohlhabender. Sie wählten sich einen König. Viele Jahre vergingen und die Jarediten wurden schlecht. Der Herr sandte ihnen Propheten, um ihnen zu sagen, dass sie vernichtet würden, wenn sie nicht umkehrten. Die Leute wollten nicht auf die Propheten hören. Sie versuchten sogar, sie umzubringen. Es gab Kriege und Hungersnöte. Viele Jarediten starben. Der Herr sandte noch einen Propheten, der Ether hieß. Er predigte von morgens bis abends und forderte die Jarediten auf, an Gott zu glauben und von ihren Sünden umzukehren. Ether sagte den Jarediten, wenn sie an Gott glaubten, dürften sie eines Tages beim Vater im Himmel in einer besseren Welt leben. Ether sagte den Jarediten vieles, was wichtig ist, aber sie glaubten ihm nicht. Sie stießen ihn aus der Stadt aus. Ether versteckte sich tagsüber in einer Höhle, damit sie ihn nicht umbrächten. Nachts ging er hinaus und sah, was bei den Jarediten geschah. In seinem Versteck beendete Ether den Bericht über die Jarediten. Damals war Koriantumr der König der Jarediten. Er war ein schlechter Mensch. Der Herr sandte Ether zu Koriantumr. Ether sagte zum König, er solle umkehren, sonst werde er erleben, wie sein ganzes Volk getötet würde. Aber Coriantumr und sein Volk kehrten nicht um. Coriantumr wollte Ether töten lassen, aber Ether floh und versteckte sich in der Höhle. Die Menschen waren so schlecht geworden, dass der Herr das Land verfluchte. Niemand durfte sein Werkzeug oder sein Schwert irgendwo liegen lassen, sonst war es am nächsten Tag verschwunden. Alle Jarediten kämpften, sogar die Frauen und Kinder. Coriantumr führte ein Heer an und ein Mann namens Schitz führte das andere. Coriantumr und Schitz waren beide schlecht. Der Heilige Geist hatte die Jarediten wegen ihrer Schlechtigkeit verlassen und nun hatte der Satan volle Macht über sie. Die Jarediten kämpften, bis am Ende nur noch Coriantumr und Schitz am Leben waren. Als Schitz durch den Blutverlust ohnmächtig wurde, schlug Coriantumr ihm den Kopf ab. So hatte sich Ethers Prophezeiung erfüllt. Coriantumr war als einziger Jaredit übrig geblieben. Später wurde er vom Volk Sarahemla entdeckt. Ether beendete die Geschichte der Jarediten. Sie waren wegen ihrer Schlechtigkeit vernichtet worden. Dieser Bericht der Jarediten wurde später von den Nephiten entdeckt.
Kapitel 53. Moroni und seine Lehren. Als Mormon gestorben war, war Moroni ganz allein. Er schloss die Berichte ab, die sein Vater ihm gegeben hatte. Moroni wusste, dass die goldenen Platten eines Tages wieder ausgegraben würden. Die goldenen Platten berichten von Jesus Christus. Sie geben Zeugnis und zeigen uns, wie wir ein rechtschaffenes Leben führen können. Die schlechten Lamaniten töteten jeden Nephiten, der Jesus Christus nicht verleugnen wollte. Moroni wollte Jesus Christus niemals verleugnen. Darum wanderte er umher und versteckte sich vor den Lamaniten. Moroni schrieb noch mehr auf die goldenen Platten, was vor allem an die Lamaniten in den letzten Tagen gerichtet war. Er schrieb viel Wichtiges auf, darunter auch den Text für die Abendmahlsgebete. Er schrieb, dass nur diejenigen getauft werden können, die bereit sind, von ihren Sünden umzukehren und Jesus Christus zu dienen. Moroni wünschte, dass alle Menschen an Jesus Christus glauben und ihn kennenlernen. Er schrieb, alles Gute komme von Christus. Moroni schrieb, dass wir vollkommen werden können, wenn wir Gott lieben und ihm folgen. Moroni wusste, dass er nach seinem Tod auferstehen und beim Vater im Himmel und Jesus Christus leben würde.
Kapitel 54. Die Verheißung des Buches Mormon. Bevor Moroni die Platten zum letzten Mal vergrub, schrieb er noch eine Verheißung an die Lamaniten und alle anderen, die die Berichte einmal lesen. Er forderte die Menschen auf, die Berichte zu lesen, wirklich darüber nachzudenken und dann den Vater im Himmel zu fragen, ob sie wahr sind. Moroni verhieß, wenn jemand aufrichtig und voller Glauben an Christus fragt, dann lässt der Heilige Geist ihn wissen, dass die Berichte wahr sind. Moroni schrieb weiter, wenn Menschen umkehren, Jesus Christus nachfolgen und den Vater im Himmel lieben, können sie vollkommen werden. Als Moroni mit Schreiben fertig war, verbarg er die goldenen Platten in einer Steinkiste im Hügel Kumora und legte einen großen Stein darauf. Seine Arbeit auf der Erde war beendet.